Halleluja. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Er kann alles. Es gibt etwas, was Gott nicht kann. Wollt ihr wissen, was Gott nicht kann? Er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen, weil er die Wahrheit ist, weil er Realität ist, weil er Leben ist. Er kann nicht lügen. Heute Morgen ist mein Thema, Gott ist immer für uns da. Oder für uns. Wenn Gott eine Stimme abgibt, gibt er immer die Stimme für dich ab. Er sagt, ich bin für dich. Und wer kann gegen dich sein? Römer 8. Das wird also mein Grundgedanke sein. Gott ist immer für uns. Was kann gegen uns sein? Probleme, Stürme, Gefahren, Ängste, Drohungen, Mangel, ja, Krankheit. Nichts kann uns schaden, denn Gott ist für uns. Er steht hinter uns, neben uns, um uns, vor uns, über uns, unter uns. Gott ist überall. So, bevor ich auf mein Thema eingehe und euch etwas von der Gegenwart Gottes sage, von der Liebe Gottes sage, möchte ich euch noch einladen für Mittwoch. Mittwoch, wir wollen was Großes werden. Du sollst ein Heiliger werden. Schon drüber nachgedacht, wie macht man das? Ins Kloster gehen, in die Wüste gehen, auf eine Säule sich einmauern lassen oder in eine Höhle sich vergraben. Wie wird man ein Heiliger? Lass uns darüber nachdenken, du bist herzlich eingeladen. Denn das ist unser Ziel, unsere Berufung. Wir sollen, Gott ist heilig und wir sollen ja auch heilig sein. Aber wie wird man das? Wie wird man ein Heiliger? Dass man jede Woche einmal in die Kirche geht oder jeden Tag in die Kirche geht oder nicht mehr aus der Kirche rausgeht, wird man da Heiliger? Denk drüber nach. Okay, dann geht es Samstag, Freitag weiter. Gott will deine Stürme stillen. Hast du einen Sturm? Tobt ein Orkan über dein Leben. Du merkst gar nichts. Weißt du, die Leute reden von den Vulkanasche und von dem Staub. Ich merke gar nichts. Der Himmel ist blau. Merkst du was davon? Okay, viel Spaß dabei. Aber es fliegt kein Flugzeug. Das ist schon was Schönes dabei, dass alle auf der Erde sind. Und alle schön auf dem Teppich wiederkommen. Nur eine andere Nebenfolge, nicht so positiv. Gott will deine Stürme stillen. Das Dunkle, diese Staubwolke oder finstere Schatten von deinem Leben vertreiben. Am Samstag, 19 Uhr wird das Thema sein, du darfst Gott fragen. Du hast eine Frage. Frag nicht den Pastor, frag nicht den Seelsorger, frag nicht irgendeinen besonderen Menschen oder Experten, frag Gott. Gott ist der größte Experte für alle deine Fragen. Alles, was dich bewegt, frag Gott mal. Und eigentlich solltest du, bevor du Menschen fragst, Gott gefragt haben. Hast du schon Gott gefragt? Soll ich das, soll ich jenes, was soll ich machen? Also frage Gott. Dann am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wie Gott einen führt. Also fragen Gott und dann sich führen lassen. Weißt du, was nützt es? Du fragst Gott, Gott sagt dir die Antwort. Wir haben hier mal eine Schwester gehabt, wir haben gebetet, die wollte abnehmen. Und dann hat der Bruder gesagt, also frag doch den Herrn, was du essen sollst. Und dann ging eine Weile gut, dann hat er gefragt, ja, hast du auch gefragt, hat er dir gesagt, was du essen sollst? Ja, er hat gesagt, was ich essen soll, aber es schmeckt mir nicht. Was nützt es, wenn du fragst und tust nicht? Wer da weiß und nicht tut, dem ist es Sünde. Also, Gott will dich führen und er will dir antworten. Und dann geht's weiter, schau die Termine über Mai an. Es sind auch einige wichtige Termine schon im Vorschau. Nächste Woche denke ich, dass ich einen neuen Einladungszettel habe. Da werden auch die Mai-Termine sein. Vielleicht nur ein Gedanke am Himmelfahrtstag. Ich habe euch angekündigt, dass wir das Material für Gemeinde Bibelschule ausgeben. Das werde ich auch tun. Und wir werden bis dann schaffen, dass wir das fertig sind. Aber der Himmelfahrt, wenn es so Himmelfahrtstag so ein schöner Tag ist wie dieser, heute Morgen, dann sollten wir zuerst vielleicht mal rausgehen, in Herrgott schöner Natur, irgendwo wandern. Wenn jemand eine tolle Idee hat, wo man wandern könnte, nicht weit, so dass alle mitgehen können, die ganze Gemeinde mitgehen kann. Wir nehmen ein bisschen, jeder im Rucksack bisschen Salat und ein paar Wienerchen und dann unterwegs und dann machen wir eine Runde. Melde dich beim Winfried. Mach die Vorschläge beim Winfried am Mischpult und wir sammeln das alles und das koordinieren uns. Vielleicht laufen wir die Strecke mal ab. Das müssen wir auch machen, ob da auch alle mitgehen können. Und wir wollen eine gute Strecke haben, wo wir auch mal hinsetzen können, Picknick machen können, ein paar Lieder singen können, Himmelfahrt richtig so erleben. Wir fangen irgendwo an. Also es sollte gut erreichbar sein, dass alle, die kein Auto haben, auch hinkommen. So lasst uns da machen. Vielleicht machen wir auch einen Bootsfahrt. Das wäre auch eine Möglichkeit am Himmelfahrtstag, dass wir ein Schiff mieten. Schiff, das Gemeinde heißt. Also, Macht euch Gedanken, betet darüber, macht Vorschläge, und wir wollen also eine gute Zeit zusammen haben. Und dann abends gebe ich das Material aus, spreche ein bisschen über Himmelfahrt, was das alles bedeutet, was wir seit der Himmelfahrt haben. Und ja, und auch leite ich dann ein paar Gedanken so zum Thema Markus, und dann könnt ihr fleißig wieder eure Bibel studieren. Ich hoffe, dass ihr alle eure Hausaufgaben macht und was dabei lernt. Also ist es interessant und so schön, wie man die Aufgaben zurückbekommt, was die Leute noch dazu schreiben, so die Kommentare. Also es freut mich. Es freut mich, dass wir Gottes Wort lernen dürfen und Gottes Wort studieren dürfen. Wir sind eine lernende Gemeinde und eine lehrende Gemeinde gleichzeitig, denn mit dieser Gemeindebibelschule machen inzwischen mehr als 1300 Leute mit. Mehr als 1300 Leute machen mit. Das wird jetzt auch in Spanisch noch übersetzt. Ich habe Anfragen aus Mexiko und Südamerika. Leute sagen, aber wir verstehen Englisch, aber so viele unserer Freunde und Gemeindemitglieder verstehen kein Englisch. Kannst du das nicht auch ins Spanisch übersetzen? Habe ich gesagt, wir haben ja zurzeit nicht, aber dann habe ich jemanden gefragt hier in der Gemeinde, und die Schwester hat sich bereit erklärt zu übersetzen. So, und wir arbeiten daran. Gottes Wort läuft und arbeitet rund um die Erde. Gott ist immer für dich. Kannst du da Amen sagen? Bist du einverstanden, dass Gott für dich ist? Dass er dich lieb hat? Dass er dich mag? Gott hat eine Entscheidung einmal getroffen. Von irgendwann, vor tausend von Jahren. Und er sagt, lasset uns Menschen machen. So zwei Beiner, die aufrecht gehen, Kopf hoch, gerade, mit Rückgrat. Lasset uns Menschen machen, die uns gleich sehen. So, wenn du es denkst, also Gott sieht so aus wie du, du hast durchaus mal recht. Weißt du, die Mormonen glauben, Gott hat Flügel sogar. Denn es heißt, du deckst mich mit deinen Flügeln. Gott hat sein Vorbild. Sie hat sich im Spiegel geguckt und gesagt, ich will so die Menschen machen, wie ich bin. Sie sollen mit mir kommunizieren, auf Augenhöhe mit mir sein, die sollen mit mir reden. Das war sein Wille. Du und ich, wir sind eine Idee Gottes. Ich bin begeistert, dass du und ich, dass wir so von Gott erfunden worden sind, wie wir sind. Leute sagen, die Wissenschaftler sagen, ja, der Mensch ist auch nur ein Säugetier. Aber der ist ein geadelter, ein vom Geist Gottes erfüllter. Weißt du, die Natur, die Tiere draußen, die haben alle ein Rückgrat, also die Wirbeltiere und so weiter. Das hat funktioniert. Weißt du, wenn irgendwo Zahnräder funktionieren, warum soll es auch bei Menschen nicht die Zahnräder funktionieren und all das Gehabe? Aber der Mensch hat etwas, was die Tiere nicht haben. Die haben seinen Geist. Und Gott hauchte den Menschen an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Wir sind also etwas Spezielles. Das vor Jahrtausenden hat Gott uns entwickelt. Und wie wir uns entwickelt haben, das ist einmalig, hat sich für uns entschieden. Und ich bin überzeugt, Leute können denken, wenn sie jetzt diese Predigt hören, was sie wollen. Ich bin überzeugt, dass wir im gesamten Universum sowas, was wir hier auf Erden haben und wie wir auf Erden sind, nicht ein zweites Mal gibt. Davon bin ich überzeugt. Denn Gott ist so ein ideenreicher Gott. Ich denke nur an eine Schneeflocke. Eine Schneeflocke ist einmalig. Ein Schwabe in Süddeutschland hat einmal festgestellt, dass jeder Apfel anders ist. Es sei denn, er so gezüchteter Apfel auf der Europlantage. Aber sonst ist der Mensch etwas Besonderes, etwas Einmaliges. Es gibt keine zweite Welt für mich, bin ich überzeugt davon. Und wenn es eine gibt, dann ist dies total anders als diese. Es kann auch gar nicht sein, denn hier hat Gott alles investiert, sogar seinen Sohn geschickt. Also es muss was Besonderes sein, diese Welt. Eine Welt, wie Gott sie gemacht hat, ist für mich wunderbar, fantastisch. Nur die Menschen sind manchmal nicht so, wie sie sein sollten. Sie passen nicht rein. Das Problem ist der Mensch, nicht die Natur. Der Mensch ist das Problem. Also die Erde ist einmalig. So wie jeder Mensch einmalig ist, hast du dich schon, selbst Zwillinge sind verschieden. Selbst Zwillinge haben irgendetwas anderes, dass sie anders sind als die anderen oder der andere. Also wir sind auf Einmaligkeit angelegt, so eine Handarbeit Gottes, jeder extra angefertigt, von Gott extra gewollt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Kannst du das vorstellen? Du bist Gottes Eigentum. Gott weiß oder hat gewusst, wie du heißen wirst und wie du sein wirst und wie lange du leben wirst und was du tun wirst und was deine Gewohnheiten wird. Gott hat alles gewusst und hat dich so gut angelegt. Er hat dich gewollt. Wir sind alles von Gott Gewollte. Auch diejenigen, die nicht gewollt sind als Menschen. Gott hat dich gewollt. Amen. Hat dich gewollt. Du bist eine extra Idee Gottes, Ausdruck seines Willens, eine extra Entwicklung, der eine dick, der andere dünn, der andere groß, der andere klein. Eine extra Anfertigung. Du kannst machen, was du willst. Es steckt es in dir. kannst du dich sogar zu Tode fasten. Und wenn du die Veranlagung hast, diese ganzen Veranlagungen, alles, was du hast, dein Temperament, dein Charakter, deine Gefühle, bist eine extra Anfertigung Gottes, eine Idee Gottes. Nur der Teufel, dieser Spitzbub, nur der Teufel will alle gleich machen, so sozialistisch, kommunistisch. Alle gleich, sie sollen alle gleich Uniform tragen, sie sollen ein Massenprodukt sein, einer wie der andere. Keiner zu groß und keiner zu klein. Will diese neue Rasse züchten, das wollten die Nazis. Pass auf, dass der Teufel dir nicht zu nahe kommt, sonst verlierst du deine Identität, wer du wirklich bist. Du bist was Besonderes. Und sobald du mit dem Spitzbuben Satan zusammenkommst, bist du schon degradiert. Er entwürdigt dich, er entweiht dich, er nimmt deine Originalität weg, deine Einmaligkeit, du verlierst. Und du sagst, ja, was bin ich? Ich bin auch nur ein Mensch. Nein, du bist ein besonderer Mensch. Du bist nicht auch nur ein Mensch. Du bist von Gott erwählter, von Gott gewollter. Und sobald du mit dem Teufel zusammenkommst und dich mit ihm abgibst, diskutierst oder nur ihm zuhörst, wirst du für Gott unbrauchbar. Bist zum Abfallprodukt, wertlos, er entwerte dich, wie auch immer. Der liebe Gott kann nur Originale gebrauchen. Und deshalb finde deine Originalität wieder. Und Gott sucht Originale. Und Originale sind erst wertvoll. Nicht so die Massenproduktion, seit fort, so vom Fließband. Weißt du, der Nächste bitte. Nein, du bist was Besonderes, du bist nicht irgendwie der Nächste, du bist von Gott Berufene und Gewählte. Weißt du, die anderen sind nichts wert, so die Massenprodukte, alles so abgefertigt, alle einer wie der andere. Und Gott hat dich original geschaffen, du bist anders als die anderen. Und werde dir dessen bewusst und ich werde diesen Gedanken aufarbeiten, dass Gott dich einfach als was Besonderes kreiert hat. Besonders dann stand er da, sehr gut, man tut es, wie du geworden bist. Sehr gut, sehr gut. Und alles, was Gott angeschaut hat, war sehr gut. Die ganze Welt, deine Welt, sehr gut. Also du sagst, ich wäre lieber in Amerika zur Welt gekommen oder irgendwo am Äquator oder Philippinen oder sonst irgendwo. Nein, Gott hat dich hier in Deutschland gesetzt, weil du das Klima am besten verträgst hier. Er wusste, wo du am besten dich entfalten und entwickeln kannst. Massenproduktion ist nur Ramsch und Billigware. Seit Fließbänder gibt, seitdem Manufakturen gibt, einer wie der andere, der wird einfach angefertigt. Aber Gott hat Handarbeit gemacht. Ich habe dich zubereitet im Mutterleib, kannst du es vorstellen? Da begann der liebe Gott an dir zu arbeiten. Erst so sagt er, der soll 2 Füße haben, 10 Zehen, der soll Augen haben, und zwar blaue Augen nach Möglichkeit. Und ja, alles, das wunderbar dich erdacht und wunderbar dich erfunden. Schau deinen Nachbarn an, was er für Augenfarbe hat. Und sag, du hast die richtige Augenfarbe von Gott erwählt, von Gott berufen. Die anderen haben grüne Augen, die sind auch einmalig. Gott sucht immer Originale. Und er will Originale haben. Und Erlösung ist, wir haben gestern von der Vollendung gehabt, Erlösung ist wieder original werden. Nicht eine Kopie von irgendjemand, dass du ein Original wirst. Und das kann so, dass du sagen kannst, ja, du bist du und ich bin ich. Ein Original. Massenproduktion, das ist unsere Gesellschaft, alle gleich machen. Das ist dämonisch, Gleichmacherei. Jede Gemeinde soll gleich sein. Die ganze Gesellschaft soll gleich sein, sollen gleiche Sprache sprechen, gleiche Lieder singen, gleiche Gebete sprechen. Nein, Gott will die Vielfalt. Und wenn ich so dran denke, wie Gott die Menschen gemacht hat, hat er wunderbar gemacht. Bitte verzeiht mich, wenn ich so denke, aber ich denke rassistisch. Und ich denke rassistisch in dieser Form, als Gott den Menschen gebracht hat, hat er geformt, in den Ofen gesteckt und vergessen, die Uhr abzustellen. Und was ist dann passiert? Sind zu unseren farbigen Geschwister rausgekommen. Und dann hat er das nächste Mal gemacht, die Uhr anders gestellt. Und dann sind sie die Blassen rausgekommen. Und dann hat er weißt du, am richtigsten sind die Leute, die so dazwischen dann leben, so halbdunkel. Gott hat uns geschaffen. Aber weißt du, aber das ist die Schönheit. Weißt du, ich finde die Schönheit. Die afrikanischen Geschwister haben was Besonderes, was wir Weiße nicht haben. Wir können kein Gospel singen. Verstehst du? Und wenn wir uns anstrengen, Gospel zu singen, das ist Gekrächze. Aber die können wieder nicht diese schöne klassische Musik und Lieder singen, die wir Deutsche singen. Ah, das kriegen sie nicht. Und dann die Amerikaner, die singen hier mit dem Kehlkopf. Die singen total ganz anders. Und jeder hat so eine besondere Qualität von Gott. Und Gott hat eine Vielfalt gewollt. Jeder verschieden. Gott hat in Israel 12 Stämme gewollt. Nicht ein Stamm. Das wäre ja furchtbar, wenn die nur ein Stamm geworden sind. Wir sehen, dass das was mit dem Stamm Juda ist. Nur Juda. Gott wollte alle 12 Stämme. Jeder soll anders sein. Die sollen uns auch jeder Einzelne seine Identität bewahren. Nur im Krieg sollen sie alle zusammenkommen. Als Bundesregierung. Und dann gegen den Teufel losgehen. Oder die Feinde des Landes gehen. Aber Gott wollte die Vielfalt. Gott wollte 12 Apostel haben. Und jeder Apostel war anders. Und Gott sei Dank, dass jeder anders war. Der eine war ein Patriot, der andere war ein Zelot, der andere war ein Liberaler, der andere war Großmaul. Der hat immer gesprochen, der andere hat geschwiegen und nachgedacht. Wie ist das? Wie verhält sich das? Gott braucht alle. Gott braucht in der Gemeinde alle Temperamente. Gott braucht alle Qualitäten in der Gemeinde. Gott braucht jeden Einzelnen. Und Gott hat jeden so zusammengefügt. Weißt du, der Heiland wusste, mit wem er zusammenspannen kann. Petrus und Johannes, meine liebe Leute, was das alles war. Der Donnersohn, dieser Johannes. Gott wusste, wen er zusammenbringen kann. Und manche musste er ganz allein lassen. Und mich haben sie alle verlassen. Paulus, verstehst du, niemand hat bei dem ausgehalten lange. Weil er durch dick und dünn ging, weil er die ganze Welt erobern wollte, weil er große Ideen hatte. Die Leute, die große Ideen haben, sind manchmal sehr einsam. Also Gott hat jeden Einzelnen gewusst, wie er ihn planen soll, wie er anlegen soll, welche Qualitäten er in ihm hineinlegen soll. Also du bist keine Billigware. Und lass dich vom Teufel auch nicht degradieren, in welcher Form auch immer. Er will nur, dass du deinen Wert verlierst. Dass du dich aufgibst, dass du nicht mehr an dich selber glaubst. Ich bin was Besonderes, ich bin ein Original. Der Teufel will, dass du dich von dir selbst distanzierst. Wer bin ich schon? Was sind wir? Weißt du, und das ist nämlich das, was er der Gesellschaft Tag ein, Tag aus einredet. Der Teufel will, dass du anfängst, Selbstzweifeln zu produzieren. Dass du verzweifelst, dass du sagst, ach was, lass doch die anderen machen, wir können das nicht. Wenn Gott dir eine Aufgabe gegeben hat, dann kannst du das. Es ist ein satanischer Trick, dass du dich aufgibst. Sag doch deinem Gott ab, es hat alles keinen Wert. Genau das ist, was der Teufel dir vorpredigt, überall, wo du hinkommst. Sag doch deinem Gott ab, hör auf, die Bibel zu lesen, hör auf zu beten, hör auf zu forschen in der Bibel, frag nicht so viel. Guck mal, wie geht's doch den Gottlosen so gut, die glauben nichts und die haben alles. Aber frag nur, wie lange. Und was ist, wenn das nachher aus ist, wenn sie das nicht mehr haben? Der Teufel will, dass du nicht mehr das glaubst, was Gott von dir glaubt. Schwerer Satz. Also der Teufel will nicht, dass du das mehr glaubst, was Gott von dir glaubt. Gott glaubt an dich. Gott, nicht, dass du an Gott glaubst, aber Gott glaubt auch an dich, an mich, an uns. Gott glaubt an uns, der Mann kann was oder die Frau kann was. Du bist erwählt von Gott. Der Herr glaubt an dich. Und der Teufel möchte, dass du nicht mehr an dich selbst glaubst, dass du ein Wunder der Gottes bist. Dass du eine Powerfrau, ein Powermann bist. Dass du was leistest, was vollbringst. Dass du über die Mauer springst, dass du das noch schaffst. Der will, dass du dich aufgibst und sagst, das können wir nicht mehr. Meine Muskeln machen nicht mehr mit. Der Teufel will, dass du sagst, ach, die Menschheit, die Masse. Also ich bin auch nur ein Stück von dieser Horde. Der Teufel will dich zu einem Diener machen. Und die Regierungen tun das Übrige. Ich will über die Regierung sagen, die sind nicht von Gott. Die Regierung missbrauchen die Menschen. Die Regierungen versklaven die Menschen, behandeln den Menschen. Die Gesellschaft durchweg behandelt den Menschen als den letzten Dreck. Aber du bist wertvoll. Und du sagst ja, wie bitte machst du das? Ja, die nützen dich aus, beuten dich aus und die gehen über die Leichen. Schau doch die Regierungen. Toten verpassen sie Verdienstorden. Was nützt dem Toten im Grab sein Verdienstorden? Ist doch Bluff. Die Gesellschaft verachtet den Menschen als solches ganz groß. Tun so scheinheilig, machen da eine Lobrede. Unsere Männer in Afghanistan, die gefallen sind. Und jeden Tag fallen immer wieder welche. Man schickt die Leute auf sinnlose Schlachtfelder und in sinnlose Kriegen nur für ein paar Tropfen Öl oder ein paar Moneten und verheizen unsere Söhne und Väter als Kanonenfutter. Weißt du, und dann macht man Kriegerdenkmäler. Was haben die Leute von diesen Kriegerdenkmälern oder von irgendwelchen Ehrungen, Heldengedenktage? Und ich möchte sagen, die Gesellschaft, im Gilgamesch-Epos heißt es von Babylon, also Sumerer noch eigentlich, die haben den Turm gebaut und wenn einer von der Mauer oder vom Gerüst fiel, wurde gleich durch den nächsten ersetzt. Und so ist es in unserer Gesellschaft, wenn einer irgendwo ausfällt, wird gleich durch den nächsten ersetzt. Immer der nächste. Und es wurde nachgerückt auf diesem Gerüst, sobald einer stürzt, wird gleich ersetzt, der nächste. Dies auch in der Regierung. Einer versagt, einer tritt zurück, schon durch den nächsten ersetzt. Die Leute werden ständig ersetzt. Warum? Weil sie Massenhorden sind. Oder Hordenviecher sind. Die glauben nicht an den Menschen. Die Gesellschaft, die Regierungen, Banken etc. glauben nicht an den Menschen. Die Menschen sind für sie nützliche Idioten. Ich sage das, damit du weißt, wo du dich befindest. Du sollst an Gott dich orientieren. Gott glaubt an dich. Die Gesellschaft glaubt nicht an dich. Die nützt dich als Stimmvieh, um sich auf deinen Rücken sich zu profilieren. Die glauben nicht an dich. Und du solltest auch nicht an diesen Unsinn glauben, dass sie an dich glauben. Sie haben kein großes Interesse an dir. Weißt du, du hast geleistet, der Moor hat seine Pflicht getan und er kann gehen. Das ist diese Gesellschaft. Gang und gäbe, und zwar in allen Kreisen. Die verdienen nur an dir. Die Gesellschaft gibt dir keine Zukunft. Die Regierungen, was für eine Zukunft geben sie dir? Sie zerstören höchstens deine Zukunft doch, fressen dein Geld auf, dein Erspartes, sauer Verdientes, nehmen dir deine Kinder. Die brauchen nur deine Stimme, um an der Macht zu bleiben. Das ist hart, was ich sage, aber ich will dich provozieren. Ich will, dass du aufwachst und sagst, Gott, ich will mich nicht an den Menschen orientieren, ich will mich allein an dir orientieren. Und du bestimmst über mein Leben und ich lasse mein Leben nicht von irgendjemand bestimmen oder mein Leben von irgendjemand anders. Die brauchen dich nur bis zum Wahltag. Nach dem Wahltag brauchen sie dich nicht, interessieren sich auch nicht mehr für dich groß und vertreten auch nicht mehr deine Interessen als solches. Aber Gott glaubt an dich. Du bist für ihn so wertvoll, so einmalig, so was Besonderes, dass er sich mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Interesse auf dich konzentriert und fixiert ist. Nur dich. Also ich habe manchmal von dem lieben Gott so den Eindruck, als wenn nur ich auf der Welt wäre. Als wenn er nur für mich alles machen würde. Die ganze Welt nur für dich, Adam, hat er geschaffen. Nur für dich. Alles, was er tut, tut er für dich. Wir sehen an Israel. Israel, was ist das Volk Israel? Und Gott macht alles für das Volk Israel. Die ganze Geschichte drumherum um Israel ist nur auf das Volk Gottes fixiert. Israel, deine Geschichte. Alles, was passiert, geschieht im Zusammenhang mit Israel und so mit dem Kind Gottes heute. Also Gott glaubt an dich. Aber ob die Kirche an dich glaubt, ist eine andere Frage. Und das stelle ich jetzt, ich habe vorhin Regierungen in Frage gestellt, jetzt stelle ich die Kirche in Frage. Auch die frommen Gemeinden, auch die Freikirchen, die christlichen Gemeinden, glauben die an dich? Ich bin 40 Jahre Pastor, ich beobachte die ganze Geschichte und Entwicklung in den christlichen Kreisen, Kirchen, Organisationen, Freikirchen, Pfingstkirchen, charismatischen Gemeinden und so weiter. Weißt du, was die Kirchen wollen? Deine Kirchensteuer. Wenn sie ehrlich sind. Die sind nicht ehrlich, aber die wollen nur deine Kirchensteuer. Die wollen, dass du deine Kinder taufst, damit sie wieder neue Kirchensteuerzahler haben. Das ist alles. Wenn du was brauchst, stell dir mal vor, du brauchst etwas. Ich krieg Anrufe, könnten sie mich trauen? Unser Pfarrer will uns nicht trauen, weil wir aus der Kirche mal ausgetreten sind, aber wir haben jahrelang, jahrzehntelang Kirchensteuer gezahlt. Ich habe hier in Berlin einen Skandal gehabt. Bildzeitung und Berliner Kurier und alle Zeitungen haben da geschrieben. Eine Geschäftsfrau ist aus der Kirche mal vor Jahren, die 68er Generation aus der Kirche ausgetreten. Und dann, ja, wegen Kirchensteuer. Das war der einzige Grund. Aber dann wollte sie heiraten und sagt, ich trete in der Kirche ein. Und der Pfarrer sagt, wir nehmen sie nicht auf. Das machen sie nur wegen der Hochzeit. Und dann hat sie meine Adresse bekommen, dass der Pastor Matute sie traut. Und ohne, dass sie bei mir Mitglied ist, ohne, dass sie zu mir in der Kirche kommt. Weißt du, wir haben einen Auftrag, den Menschen zu dienen, und das tun wir. Und ich habe sie getraut. Und dann hat die Presse sie interviewt und so weiter. Sagt, ich habe immer an Gott geglaubt. Mich hat nur die Kirchensteuer gestört. Und die meisten Leute stört die Kirchensteuer, nichts anderes. Die haben den Glauben an Gott. Aber dass der Staat einfach so den Leuten alles abknüpft, ohne zu fragen, die machen dir nichts umsonst. Und die Frau, die war happy und der Mann war in der Kirche. Eigentlich nach dem Kirchenrecht hätte sie von der Kirche getraut werden sollen können. Aber nein, der Pfarrer hat verweigert und hat nicht einmal überwiesen an den nächsten Pfarrer. Es war sowas Unverschämtes. Ein konservativer Pfarrer. Und solche gibt es. Und die sterben nicht aus. Aber ich sage dir jetzt als Kirche, die Kirche hat nicht viel Interesse an dir. Solange du ruhig bist, dich brav verhältst, nicht aus der Rolle tanzt, dich nicht fromm wirst. In dem Augenblick, wo du sagst, Herr Pfarrer, wir wollen mehr beten. Wir wollen Bibelstunde. Oder wir wollen mehr vom Geist Gottes, etc., etc., etc. Wir wollen mehr vom Himmel. Du brauchst nicht, ich hab's Wasser. Danke. Die Idee ist gut. Du kannst trinken, stärk du dich. Wehe, du wirst ein Original. Wehe, du tust das, was dein Herz dir sagt zu tun. Sobald, dann sagen sie dir sofort, da drüben ist die Tür. Ich sag dir das, ich habe das beobachtet. Und wenn du in den christlichen Kreisen so ein bisschen geschwommen bist, du weißt, wovon ich rede. Wehe, du sagst, was Gott dir offenbart hat. Du, Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat mir einen Traum gegeben. Gott hat mir eine Vision gegeben. Ich verstehe die Bibel jetzt so und so. Wehe, du sagst das. Wehe, du fängst dich einzubringen irgendwo. Wehe, du versuchst irgendwie Gott ähnlicher zu werden oder Gott zu gefallen. Weißt du, lass uns das ablegen. Das gefällt Gott nicht. Oder das stört Gott. Wehe, wenn du das so anfängst, du kriegst große Probleme mit der Kirche und Gemeinde. Mit den Ältesten, mit den Vorgesetzten. Die Vorgesetzten sind die Schlimmsten. Weißt du, der Heiland war nicht schlecht. Und die Leute damals waren auch nicht schlecht. Das Volk, Fußvolk. Aber schlimm waren die Geistlichen. Die haben Jesus hat ihnen nicht gepasst. Weil er zu heilig war. Zu vollmächtig war. Zu dynamisch war. Wehe, du fängst also ein Original zu werden. Wehe, du nimmst Gottes Wort sehr ernst. Wehe, du wünschst mehr Gerechtigkeit. Oder wehe, du willst mal das Richtige. Wehe, und jetzt, ich sag wehe. Wehe, du sagst mal die Wahrheit. Weißt du, du kannst heutzutage nirgendwo mehr die Wahrheit sagen. Aber wehe, du sagst, du, bei uns stimmt was nicht. In unserer Kirchengemeinde oder in unserer Gemeinde. Da ist der Wurm drin. Lass doch den Wurm mal. Lass den Wurm mal raus. Zeig den Wurm. Wehe, du brauchst mal was. Wehe, du möchtest geistlich weiterkommen. Und wehe, du willst mal für Gott mal was tun. Lass uns rausgehen auf die Straße und missionieren. Wehe, du sagst das. Da müssen sie zu Heilsarmee gehen. Da wirst du gleich dort auf sie verwiesen. Ich weiß von mir, was mir passiert ist. Deshalb, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich wollte dem Heiland dienen, habe Zettel verteilt mit dem Stempel der Gemeinde. Und mich hat mal den Stempel abgenommen. Mir hat mal verboten, Traktate zu verteilen mit dem Namen der Gemeinde. Ich wollte was für Gott tun. Was ich hier sage, ist ein großer Teil in 40-jähriger Gemeindeerfahrung, Praxis, Gemeindepraxis, was so gang und gäbe ist. Die komplimentieren dich dann ganz schön so vor die Tür raus. Wehe, du willst mehr von Gott. Und weißt du, du willst original werden. Du willst das tun, was Gott in dir hineingelegt hat. Du willst deine Gaben gebrauchen. Sie lassen dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Du warst so lange gut, solange du was gegeben hast. Aber dann, wenn du von Gott was bekommen hast zu geben, dann wollen sie dich nicht mehr haben. Sie wollen das, was von Gott ist, wollen sie nicht haben, aber sie wollen dein Geld haben. Und das ist ein schlimmes Verbrechen. Weißt du, wehe, du fängst an, richtig zu laufen für Gott. Wehe, wehe. Du bist ein Original in dem Augenblick, wo du das tust, was Gott will. Aber ich sag dir, wehe. Ich will dich warnen, also dass du nicht sagst, oh Herr, ich will dir gleich sein. Fang an, Gott gleich zu sein oder Jesus gleich zu sein. Fang an, voll Heiligen Geistes zu werden. Du wirst sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen. Bei uns betet man nicht in Zungen. Das kannst du zu Hause in deiner Kammer machen. Das sind diese Argumente, die du dann hörst. Dann schicken sich die verweisen dich in die Kammer. So, für dich kannst du es machen, das ist okay. Aber nicht, dass wir Gott so gemeinsam loben und preisen. Fang an, sagst, ich habe Freude am Herrn, ich möchte tanzen, jubeln und jauchzen. Nö, das ist nichts für uns. Das ist so für Disco. Und dann hörst du alle möglichen Argumente, dass es nichts für uns ist. Oder für dich. dann waren sie, dann in dem Augenblick, wo du anfängst, dich zu realisieren, zu verwirklichen, zu entfalten, dann fangen sie an, dich vor den Leuten zu warnen. Pass auf, der ist komisch. Bei dem stimmt was nicht. Aber du bist ein Original. Bei den Originalen stimmt alles nicht mit der Masse. Das stimmt alles nicht mit der Masse. Sie geben sich mit dir nicht mehr ab, haben keine Zeit mehr für dich, hören dir nicht mehr zu, verbreiten sogar Lügen über dich, du wärst da vom Teufel oder verflucht oder was, und warnen sogar von dir, die treibt schwarze Magie. Nur wenn du positiv denkst und sagst, und Jesus bekennst und sagst, das ist schwarze Magie, das ist Zauberei, sowas gibt's nicht. Wir glauben nur an die Bibel, aber dass Gott Remas Worte schenkt, inspirierte Worte gibt, weißt du, das darf nicht passieren. Dann sprechen sie sogar dir das Heil womöglich noch ab. Und wehe dir, wenn du sagst, ich möchte Gott gefallen, Herr, hilf mir. Alle Heiligen wurden aus ihrer Kirche meistens rausgeworfen, von ihren Missionsgesellschaften entlassen, wenn sie wirklich Gott dienen wollten. Ich denke, ob William Carey, Hudson Taylor oder all diese großen Männer, Spurgeon oder Georg Müller, alle sind aus ihrer Kirche rausgeflogen, weil sie angefangen haben, im Glauben mit Gott zu leben. Die Kirche kann das nicht verkraften, weil sie Originale geworden sind. Aber John Wesley und alle die anderen, alle, die von Gott ein Charisma, eine Begabung, einen Ruf, eine Berufung haben, die sind alle aus ihren Organisationen rausgeflogen. Kein Platz für Originale. Die lieben nur Massenware. Aber Gott ist für dich. Wie, wenn du dann nachher irgendwo mal so als Original Probleme hast, dann verdammen sie dich, lassen dich hängen, vergessen dich, interessieren sich nicht mehr für dich. Dann bist du unter Umständen sogar für sie gestorben. Und ich sage dir noch eines, die beerdigen dich nicht einmal. Die lassen dich als Leiche verwesen. Die haben kein Interesse mehr an dir, wenn du nicht mehr in ihr Konzept passt. Aber sei getrost, dein Schöpfer, dein Gott, dein Herr, er mag dich. Amen. Der mag dich. Und bei dem wirst du nie aus der Rolle fallen, weil er so großzügig ist. Und so großherzig ist, großmütig ist. Ich darf dir eines sagen, du bist für Gott eine Perle. Eine köstliche Perle, die er auf dem Markt irgendwo gefunden hat. Jesus erzählt solche Geschichten von Perlenhändler. Und er sagt, er fand eine köstliche Perle. Und dann hat er gesagt, gut, behalten Sie das, ich komme morgen wieder oder übermorgen. Und verkauft alles, was er hat, um sich diese eine Perle zu erstehen. Dieses Kleinod. Du bist für Gott ein Kleinod. Ob es glaubst oder nicht. Du bist einmalig von Gott erwählt, von Gott berufen. Und er gibt alles her, um jetzt, man tut es, dich zu erwerben. Und wie entsteht eine Perle? Denk darüber nach, wie eine Perle entsteht. Da dringt so ein Körnchen Sand oder Staub oder etwas hinein in die Muschel. Und in dem Augenblick, wo dieses eindringt, versucht es, das kämpft, dieses kleine Wesen drin, kämpft und müht sich ab. Und so entsteht die Perle. Und er verkauft alles, um dich aus diesem Saftladen zu erwerben. Weil er den Wert kennt. Der Händler, der Herr, kennt deinen wahren Wert und er investiert alles, gibt alles her, räumt den ganzen Himmel aus, und das hat er auch gemacht, der Vater, den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, seinen Nachfolger sozusagen auf die Erde geschickt, geh und erlöse mir. Vielleicht reicht die Summe, aber es hat nicht ganz gereicht. Da musste auch der Heilige Geist noch dran glauben. Und schickte den Heiligen Geist sogar noch auf diese Erde, damit Vater, Sohn und Heiliger Geist alles dran setzen und investieren, um dich und mich für den Himmel zu erwerben. Du bist Gott sehr, sehr teuer. Er will dich aus Sodom und Gomorra rausholen, bevor die Sodom und Gomorra untergeht. Als Original hast du ein Problem. Und ich will diese Probleme auch nicht unterschlagen. Du hast nicht nur eins, du hast gleich mehrere wahrscheinlich. Also ich möchte ehrlich sein. Eins reicht nicht. Jede Perle hat ihre eigene Geschichte. Deine Geschichte ist nicht die Geschichte wie von der anderen Perle. So jeder von uns, ob er glaubt oder nicht, hat eine andere Lebensgeschichte, einen anderen Hintergrund, einen anderen Werdegang. Und das ist schön so. Weißt du, denn wir müssen im Himmel etwas zu tun haben. Und ich sag dir was, damit wir dort erzählen, dass so mein Leben war so und so hier unten auf dieser Erde. Ich habe das und das durchgemacht. Ich habe das und das verkraftet. Ich habe das und das ertragen. Ich habe das und das erduldet. Mich hat man schon aufgegeben. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber guck mal, mich hat man gefunden. Dank der Gnade Gottes. Zufällig. Bei Gott gibt's keine Zufälle, aber zufällig. Mich hat man entdeckt. Das ist ein Problem, dass du deine eigene Geschichte hast. Schreib deine eigene Geschichte am liebsten gleich auf, dass nicht vergisst nachher, was du alles dort oben erzählen willst. Ja, das musst du deine Geschichte aufschreiben. Jede Perle ist einmalig anders gewachsen, etwas Besonderes, hat was anderes durchgemacht. Und das ist schön. Und wenn ich meine Geschwister hier frage, jeder könnte einen Tag predigen und erzählen, was er alles so durchgemacht hat. Und wir sind noch nicht fertig, was wir noch durchmachen werden. Du glaubst jetzt, ich bin fertig? Ha, bei mir fängt es jetzt richtig an. Wir fangen jetzt an, Sachen durchzumachen und durchzustehen. Für Gott bist du ein Original. Stell mir vor, ich habe versucht, mal in das Bild mich hineinzuversetzen. Manchmal meditiere ich und denke drüber. Ich werde das Bild des Original Gottes. Und da sind die anderen alle Bilder. Ich würde mir als Original jetzt, wenn ich so an der Wand hänge und runter gucke, ich würde mir blöd und komisch vorkommen. Guck mal, die anderen sind alle anders. Und ich bin auch anders. Mit mir stimmt was nicht. Und der Teufel sagt, jawohl, du hast recht, mit dir stimmt was nicht. Weil du anders bist. Dich gibt's nur ein einziges Mal. Und du guckst dann als Bild, wo ist noch ein Gleicher? Es gibt keinen Gleicher. Der Einzige, der mit dir ein bisschen passt und dir ähnlich ist, ist Jesus Christus. Alle anderen passen nicht zu dir. Und dann denkst du, Mensch, ich muss mich schämen. Ich bin anders. Bei mir stimmt was nicht. Stell mal vor, in dieser Galerie, wenn wir so erlebt, diese Welt anschauen, stell mal dir vor, so ein Picasso-Bild hängt. Verstehst du, der Picasso war manchmal so gut gelaunt, dann nahm er Pinsel und das war's. Das war das Kunstwerk. Und vielleicht sieht dein Leben, da siehst du nichts, da musst du interpretieren, was ist das auf diesem Bild? Und eine gescheite, großartige Kunstwerke, du musst immer interpretieren, was ist da drin. Vielleicht verstehst du heute Morgen dein ganzes Leben nicht, deine ganze Lebensgeschichte. Klacks, lauter Kleckse. Da ein Klecks und da. Und das musst du interpretieren. Stehst du da? Was hat sich der Künstler gedacht? Was hat er sich mit mir gedacht? Mit dieser Perle, mit dieser Muschel? Du bekommst Komplexe und daher kommen die ganzen Minderwertigkeitskomplexe, die Komplexe, die der Teufel den Leuten einredet. Du bist anders. Bist komisch. Mit dir stimmt was nicht. Du siehst Visionen, hast Träume, hast Gesichter, hörst Stimmen. Du bist verrückt. Und dann, die stempeln dich für die Klapsmühle ab, weil du übernatürliche Erfahrungen machst oder machen die gleich wie im Mittelalter Hexenprozesse und verbrennen dich auf dem Scheiterhaufen. Nur weil du was Besonderes bist. Die Hexen waren nicht so verdorben. Die haben etwas gesehen, was die Priester nicht gesehen haben. Und gehört, was die Priester nicht gehört haben. Und jeder, der ein bisschen mehr hatte, wurde gleich als Hexe abgestempelt. Du musst dir nichts vom Teufel einreden lassen. Der Teufel sagt dir, bilde dir nichts ein. Du bist komisch, lauter Kleckse in deinem Leben. Was willst du sein? So ein bekleckster, besudelter. Was willst du sein? Du passt nicht in diese Welt. Der Teufel sagt dir, bilde dir nichts ein, du bist komisch. Und wenn er dir das jeden Tag dreimal sagt, glaubst du es am Schluss, dass du komisch bist? Siehst du dich komisch? Er sagt mir, dir stimmt was nicht. Tanz bitte nicht aus der Reihe, pass schön, lauf schön, brav in die Linie, so auf dem Strich. Bleibe normal, so wie alle anderen auch. Und der Teufel will nur eines, dass du deinem Gott absagst. Deinem Gott abzusagen ist nicht nur Gott auf Wiedersehen, Gott abzusagen ist dein Original aufzugeben. Die Idee Gottes mit deinem Leben aufzugeben, das was Gott mit dir geplant hat, dass du was Besonderes bist, diese Idee aufzugeben. Denk nur an Hiob. Schau doch diesen guten Mann an. Hiob war was Besonderes. Weit und breit war keiner so gottesfürchtig, so Gott hingegeben, so Gott geweiht wie Hiob. Und dass sogar Gott vom Himmel runterguckt und sagt, also so einen Mann wie Hiob gibt's nicht nochmals auf dieser Welt. Hiob war was extra, was Besonderes. Und das war dem Teufel ein Dorn im Auge, weil er was Besonderes war. Es gab niemand, der so gottesfürchtig, so gesegnet, so unerschütterlich, so treu zu Gott gehalten hat, wie der Hiob. Und das stört den Teufel, das ärgert ihn. Und alle, die irgendwie Gott hingegeben sind, die ärgern den Teufel. Die wollen was Besonderes sein. Die wollen was Extras sein. Die wollen einen Privatzugang zu Gott haben. Oder so privat die Telefon-Handynummer von Gott haben, wo sie dann mit Gott privat so kommunizieren können. Ihn ärgern alle Menschen, die glauben, sie wären etwas Besonderes. Sie hätten eine besondere Berufung, sie hätten besondere Gaben, das nur sie können und nicht andere können. Also sie sind von Gott qualifiziert für das und das und das. Sie wären Gottes Lieblinge, sie wären ein Original. Aber nur als Original bist du reich und wertvoll und gesegnet. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du ihn gesehen? Ich bin stolz auf ihn. Ja, du kannst stolz sein, Gott, aber nimm ihm das weg und nimm dies, das weg. Als Original bist du so wertvoll, dass der Teufel dich am liebsten stehlen würde und fressen würde, wenn es könnte. Und deshalb macht er dich so schlecht, dass der liebe Gott dich abwertet oder dass du dich selbst Zweifel bekommst und dich selbst abwertest. Nur deshalb redet er so dummes Zeug. Du hast mich zubereitet im Mutterleib und zwar wunderbar gemacht. Ich staune nur, wie du das gemacht hast. Du hast deine eigene Geschichte. Schon von der Stunde deiner Geburt, deinem Werdegang bis hierher hast du eine besondere Geschichte. Deine Geschichte ist einmalig. Und die musst du annehmen, akzeptieren, Dankeschön sagen zum Herrn und sagen, das ist meine Geschichte und ich bin stolz dabei, dass ich meine eigene Biografie habe, dass ich von niemand was abschreiben muss. Du musst von niemand was abschreiben. Du musst niemand kopieren. Du hast deine eigene Lebensgeschichte. Das haben die meisten noch nicht kapiert. Ohne Gott und seine Liebe und seine Gnade und Güte wärst du heute Morgen nicht hier. Auch nach dem Sündenfall. Ja, Sündenfall. Nein, auch nach dem Sündenfall. Gott hat sich für den Menschen interessiert, ist dem Menschen nachgegangen. Der Teufel hätte den Menschen schon längst davongejagt, abgetrieben, verhungern lassen. Aber Gott hat irgendwo noch ein Plätzchen für dich. Irgendwo hat er dich noch irgendwo abfangen können, irgendwo retten können. Gott hat für die Spatzen Platz. Und er sagt, du bist wertvoller als ein Sperling. Du bist wertvoller als eine Lilie. Und schaut an, sie arbeiten nicht, sie weben nicht, sie spinnen nicht. Und der Vater im Himmel versorgt sie. Und du bist mehr wie eine Birke. Du bist mehr wie ein Tannenbaum. Gott hat für dich eine Existenzberechtigung geschaffen. Du darfst existieren, auch nach dem Sündenfall. Für Gott hast du eine Existenzberechtigung zum Existieren. Gott will aus dir was machen. Gott ist für dich. Er hat sich für dich entschieden, als er dich gerufen hat. Matthäus, kommen Sie her! Und plötzlich war er da. Ich habe so ein Bild zu Hause, wo meine Mutter mich so als kleines Baby, ein Säugling mit so dünnen Füßchen, so wackelig, so zerbrechlich in den Armen hält. Und dann, sie hat noch zwei Schwestern gehabt und dann den Schwestern von Hand zu Hand reicht. Und guck mal, was ist aus dem Mann geworden, aus dem Bub geworden, aus dem Jungen geworden. Weißt du, am Anfang bist du so zerbrechlich. Am Anfang bist du so klein. Und wenn du so Bilder und Fotos von dir mal anguckst, als kleines Kind. Und was ist aus dir geworden? Dank der Gnade Gottes, dank der Liebe Gottes. Gott hat für jeden einen Platz, für jeden Spatz und für jeden Lilie. Von Gott aus gesehen, darfst du existieren, musst du sogar existieren. Für dich gibt es keine Alternative, dass du nicht existierst. Von Gott aus sollst du gesund sein. Von Gott aus sollst du gut sein. Von Gott sollst du gut haben. Von Gott aus sollst du langes Leben haben. Von Gott aus gesehen sollst du erfolgreich sein. Das ist, was Gott will. Er hat für dich gestimmt. Er hat dich nicht abgeschrieben. Zu keiner Zeit, in keinem Augenblick. Ja, Sündenfall. Vergiss das Kapitel. Das Kapitel darf dich nicht mehr interessieren, der Sündenfall. Der Sündenfall ist erledigt auf Golgatha. Der Herr hat die Anklage, den Schuldbrief, den ganzen Fluch auf sich genommen und das ist ausgelöscht. Der Sündenfall darf dich heute Morgen überhaupt nicht mehr interessieren. Du brauchst nicht einmal darüber reden, auch nicht einmal darüber denken. Das ist ad acta, ist erledigt. Also für mich ist mein Sündenfall, der Sündenfall von Adam und Eva, erledigt. Passé, vergangen. Gehört der Vergangenheit an. Das war einmal. Ist ein Märchen. Und ich lasse so als Märchen gelten. Es war einmal. Es ist vergeben. Es ist vollbracht. Ich muss nichts mehr tun, um meine Vergangenheit irgendwie noch aufzurollen. Ich brauche das auch gar nicht. Ich rede auch über meine Vergangenheit gar nicht, meine negative Vergangenheit. Ich rede nur über die positive Vergangenheit. Und was gut war, was schön war, was mir gefallen hat. Und das andere lasse ich im Grab. Nehme ich gar nicht mit. Gott selbst ging dem Menschen nach, als er gesündigt hatte. Ist Adam Gott nachgelaufen? Adam hat sich verstellt und bekleidet mit Blättern und seine Eva auch. Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen, den Erdling, den Versager. Hätte Gott den Menschen aufgegeben, wäre die Menschheit mit der Sintflut ausgerottet gewesen. Hätte es Israel nicht gegeben, wo Gott eine besondere Offenbarung seiner Liebe und Güte zeigt, Israel hätte es nicht gegeben. Israel ist ein Bild, Gott liebt den Menschen. Und Gott will Geschichte mit den Menschen machen. Dann ruft er den Abraham, dann die ganzen Propheten und die ganzen Könige und so weiter. Hätte Gott die Menschheit aufgegeben, hätte der Welt seine Gebote, sein Gesetz nicht gegeben, hätte Jesus nicht gesandt, hätte den Heiligen Geist nicht gegeben und hätte dich nicht geschaffen und auf dich gewartet, bis du kommst. Bis heute wartet Gott noch, dass noch Generationen kommen, denn Gott will die Menschen und die Menschheit erretten und er wartet auf jeden Einzelnen von uns. Er liebt uns immer noch, obwohl wir so rebellisch sind, stur, bockig, verärgern Gott ständig, jeden Tag verärgern wir Gott mehr und mehr, ihn beleidigen und wir uns von Gott entfremden, mit dem nichts zu tun haben. Und trotzdem geht Gott uns nach. Kannst du es vorstellen? Gott ist für uns. Woher weiß ich das? In meiner Bibel heißt es, ich will die Starken zum Raube haben. Je schlimmer einer gegen Gott wütet, desto lieber hat er den Kerl. Denk an Saul von Tarsus. Ich will die Starken zum Raube haben. Gott will also die also ganz gewaltig gegen ihn rebellieren und sich gegen ihn stellen, die will er überwinden, mit seiner Liebe zu Freunden machen, zu seinen besten Mitarbeitern. Was ist Paulus geworden, dieser widerspenstige Mensch? Was hat Gott doch aus ihm gemacht? Gott liebt großmütig, auch wenn die Menschen ihn beleidigen. Er ist großzügig. Unser Gott ist großzügig. Er ist Vater über alles, was da heißt Kinder auf Erden. Er ist Vater über alles, was da heißt Kinder auf Erden. Da steht nicht nur Gottes Kinder. Kinder. Wenn du einen Vater hast, eine Mutter hast, bist ein Kind. Und Gott ist der rechte Vater über alles, was der Kinder heißt auf Erden. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist Liebe. Und Gott hat nicht weniger und nicht mehr. Er ist Liebe. Er liebt jeden Einzelnen. Jeder einzelne Mensch, der hier über diese Erde geht, ist ein Geliebter Gottes. Und Gott hat ein Interesse. Und selbst wenn sie Feinde sind und Rebellen sind, es ist erstaunlich. Jesus predigt Feindesliebe. Und ich kann niemand was predigen, was ich selber nicht tue. Jesus predigt, liebet eure Feinde. Vergebt ihnen, seid großzügig und so weiter. Und Jesus liebt die Feinde und er hat die Feinde geliebt und er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, also Gottesfeinde. Er hat aus Feinden Freunde sich geschaffen. Das ist das Höchste, was Gott gemacht hat, liebe deine Feinde. Gott liebt uns grenzenlos. Gott ist für dich heute Morgen. Er liebt uns so sehr. Und jetzt will ich dich ein bisschen schockieren, Gott möge mir verzeihen, aber wir bleiben noch am Teppich. Gott liebt dich so sehr, dass er dich sogar in die Hölle gehen lässt. Wie bitte? Gott liebt dich so sehr, dass er dich sogar in die Hölle gehen lässt und hat keine Angst, dass du dort verbrennst. Er lässt dich in die Hölle gehen, in Gottes Ferne. Er hindert dich nicht daran. Er hält dich sogar gar nicht mal ab vor der Hölle. Er schockiert dich nicht. Er lässt dich in den Ofen gehen und zu den Löwen rennen. Denk an die Liebe des Vaters vom verlorenen Sohn. Er gibt ihm sogar das Fahrgeld, dass er verloren geht und zahlt sein Erbe aus. Das ist für mich dieses Bild. Er lässt uns in die Hölle gehen, zu den Schweinen. Er lässt uns in die Tiefe gehen, dass es nicht mehr tiefer geht. Gottes Liebe bringt uns sogar von dort raus. Er weiß, mein Junge wird in der Hölle nicht aushalten, dem wird es zu heiß. eines Tages kommt er zurück. Der hält bei den Schweinen nicht aus. Ich weiß, das ist der normale Gang. Gott erlaubt es, dass du sogar die tiefsten Tiefen deines Lebens durchmachst. Er hat keine Angst. Er weiß, von dort werde ich dich holen und du wirst zu mir heimgerannt kommen. Gottes Liebe ist so groß, dass unsere Gedanken nicht fassen können, denn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das ist hier, dass Gott erlaubt, dass sogar ein Mensch kann Gott absagen, Gott trotzen, Gott holt ihn von dort auch raus und nach Hause. Gott lässt uns sogar in den Tod gehen, in die totale Gottesferne, denn in meiner Bibel heißt es, die Tode loben dich nicht, dort ist Finsternis und Nacht. Gott lässt dich sogar sterben. Warum? Er hat keine Angst vor dem Tod. Er holt dich aus dem Tod wieder heraus. Kommt her, ihr Menschenkinder, heißt es in der Bibel. Gott hat keine Angst über Sterben. Er weiß, der Mensch, der in den Tod geht, geht mir nicht verloren. Der kann mir nicht verloren gehen. Und ich werde sie alle rufen. Er ist der Gott, der Tote wieder lebendig macht. Gott ist größer als der Tod. Gott ist mächtiger als das Kreuz. Gott ist mächtiger als das Leid, was wir je erleben können. Gott kann sich leisten, dass wir sterben, um verwandelt zu werden, um auferweckt zu werden, um aufzustehen. Er bringt uns zurück. Also du siehst diese großzügige Liebe Gottes. Ich lasse dich nicht fallen. Und ich bin überall, wo du hingehst. Das ist natürlich so bildlich für Jakob und die Patriarchen gesprochen. Wo du hingehst, ich bin mit dir. Egal, wo du hingehst. Gott ist mit dir auch in der Hölle. Auch im Tod, auch im Feuerofen, auch in der Löwengrube, im Gefängnis. Auch wenn du verkauft bist als Sklave wie Josef. Ich bin mit dir. Wo du hingehst, ich bin mit dir. Gott kann sich leisten, im tiefsten Abgrund mit uns zu fallen. Er kann uns sich leisten, sogar mit uns in den Tal der Todesschatten zu gehen. Warum? Er bringt uns von dort wieder zurück. Er ist da. Wir können Gott nicht verleugnen und Gott kann uns nicht verleugnen. Kann ein Vater seinen Sohn, seine Kinder verleugnen, seine Familie? Da kann das Irdische versuchen es, aber die können nicht. Die DNA ist immer da. Die DNA ist immer da. Diese Gene ist immer da. Die kannst du nicht verleugnen. Alle menschlichen Begriffe kennen Grenzen, aber Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Da gibt es kein Wort, um das zu fassen, Gottes Liebe. Er sagt, er ist Liebe. Nicht, er ist die Liebe, er ist Liebe. Einfach sein Wesen, seine Art. Er hat für dich und mich gestimmt. Wir wollen Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Uns gleich. Die menschlichen Begriffe kennen eine Grenze, aber Gottes Gedanken, Gottes Wege, Gottes Liebe, Gottes Kraft, Gottes Wort ist unbegrenzt. Für alle Zeit und für jedermann. Gott ist immer noch für uns. Ich habe manchmal gefragt, Gott, wie kannst du das machen? Wie kannst du das machen? Guck mal, Menschen spucken dir ins Gesicht. Menschen schlagen dich ins Gesicht. Menschen verlästern dich. Menschen setzen dir eine Dornenkrone auf und dann hängst du am Kreuz, Sohn Gottes, und du betest, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du bist immer noch für die. Und du findest sie immer noch sympathisch. Und du trägst sie immer noch. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Speichel lief noch runter von Jesu Gesicht. Und trotzdem, Vater, vergib ihnen. Eines der schweren Worte für mich, wenn ich in der Ewigkeit beim lieben Gott bin und mal Audienz bei ihm bekomme, werde ich fragen, wieso hast du das so gemacht? Eines der Worte in der Heiligen Schrift, was mir so schwer zum Schlucken und zum Verdauen ist, heißt es, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Gott, warum lässt du über die Frevler, die Spötter, die Lästerer, die Rebellen, die Kommunisten, die Aufständische und was weiß ich welche, warum lässt du über die sogar noch mehr Sonne scheinen wie bei meinem Leben? Aber das ist die Gnade und die Güte Gottes. Gott ist so großzügig, er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Als der Mensch fiel, und guck mal, ich trete hier heute Morgen den Beweis an, als der Mensch fiel, war Gott immer noch derselbe geblieben. Hat sich mit seiner Liebe zum Menschen überhaupt in keiner Weise verändert. Nur der Mensch hat sich verändert, aber nicht Gott. Der Mensch mit seiner Einstellung. Er dachte, Gott ist böse, Gott gönnt mir nichts, Gott erlaubt mir nichts. Aber als der Mensch sündigt, hat Gott sich in keiner Weise einen Abstrich gemacht, die lösche ich jetzt alle aus. Nein, Er ließ die Sonne genauso nach wie vor scheinen, Tag und Nacht genauso werden. Das alles, was er geschaffen hat, hat die Schöpfung nicht gestoppt. Im Gegenteil, Saat und Ernte, Sommer und Winter, das bleibt alles, wie ich beschlossen habe. Das ist ein Zeichen für mich, Gott ist immer noch für den Menschen. Und er war damals nach dem Sündenfall, es wurden Kinder geboren, es gab genug zu essen. Natürlich musste der Mensch jetzt ein bisschen arbeiten, aber Gott hat seine segnende Hand nicht zurückgezogen von den Menschen, distanzierte sich nicht von ihm, auch wenn er noch so schlecht war, auch wenn er an einer Stelle sagt Gott ein bisschen was Negatives über den Menschen. Es gereute Gott, dass er den Menschen macht. 1. Mose 6 vor der Sintflut. Es gereute, dass er die Menschen macht. Er sagt, es tut mir leid, dass ich die Kerle da geschaffen habe. Also die gehen mir so, die zerstören alles mir, die machen mir alles kaputt. Es gereute Gott, dass er den Menschen machte. Aber im gleichen Atemzug, im gleichen Satz noch, Noah fand Gnade bei Gott. War Noah kein Mensch? War Noah irgendwas anderes? Noah fand Gnade bei Gott. Nicht, dass Noah jetzt fromm gewesen wäre oder besonders heilig gewesen wäre. Nein, Noah fand Gnade bei Gott. Aus welchen Gründen auch immer. Da musst du dich in die Theologie hineinknien. Noah fand Gnade bei Gott. Weißt du, Gott hat sich nicht distanziert, obwohl die Menschen so frech waren. Und es ist Gnade, und vieles auch sogar, was als Strafgericht kommt. Vieles, was als Strafgericht kommt, ist Gnade. Noah fand Gnade bei Gott. Auch die Sintflut hat seine Vorteile gehabt. Da haben sich die Samen vom Paradies überall über die ganze Welt sich verstreut. Da überall das Wasser hat alles hingebracht und so. Die Pflanzen, die Bäume, das Leben hat sich überall ausgebreitet. Und die Verwirrung der Sprachen in Babel hat auch seine Gnade gehabt. Stell dir mal vor, die Leute, die wären bis zum Himmel gekommen und hätten das erreicht, was sie sich vorgenommen haben. Und Gott sagt, was sie sich vornehmen, das werden sie ausführen. Hätten sie das erreicht, hätte Jesus nicht mehr kommen können. Aber Gott verwirrte die Sprache und das war ein Aufschub. Und vieles, was in unserem Leben passiert, manchmal so unerwartet, ist ein Aufschub, damit die Gnade Gottes noch irgendwie reell oder realisiert werden kann. Erkenne die Güte Gottes. Gott will, dass sie umkehren und die Dinge, die in unserem Leben passieren, dass sie uns zur Umkehr leiten. Hier in der Endzeit, in der wir jetzt leben, ist die Rebellion gegen Gott noch größer als je zuvor. Und du kannst sagen, furchtbar, was heute Atheismus, Gottlosigkeit. Leute wollen nichts mit Gott zu tun haben, sogar ersetzen Gott auf allen Ebenen, ersetzen Gott. Und trotzdem ist Gott so gut, zu unserer Gesellschaft. So gut war noch nie der liebe Gott zu den Menschen als in unserer Gesellschaft. Er schenkt uns Ideen, technische Erfindungen und erleichtert unser Leben, verschönert unser Leben. Heute lebt jeder hier bei uns königlicher als König Salomo. Heute Morgen ist wir dank der Computer und der Technik, die wir haben, intelligenter als König Salomo mit seinen Gedichten und Weisheiten und Sprüchen. Ich muss nur eintippen, ein paar Worte und so weiter, eine Nummer, und schon kann ich ganze Lexikons runterladen. Heute, wir haben heute so viel möglich, und das ist alles Gabe Gottes. Dummheit kommt vom Teufel, aber Weisheit kommt von Gott. Und Gott hat den Menschen Weisheit gegeben auf medizinischem Gebiet, der kann Herzen verpflanzen, kann alles mögliche, abgerissene Glieder wieder ansetzen. Wir sind fast halbe Götter, wenn wir die Entwicklung der Medizin sehen und dergleichen. Das hat Gott alles den Menschen gegeben, obwohl der Mensch ein Rebell, ein Widerspenstiger, ein Gotthasser ist. Und gerade Leute, die so Gott hassen, denen schenkt er es. Die werden Erfinder, schicken sogar Raketen zum Mond. Natürlich zerstören sie selbst auch dabei, bauen Atombomben und vieles andere mehr. Aber ich wollte nur zeigen, Gott hat seine Liebe nicht zurückgezogen. Im Gegenteil. Du glaubst, Gott hat uns verlassen? Gott hat uns in keiner Weise verlassen als Menschen. Gott liebt uns mehr, auch hier diesen widerspenstigen Menschen in der Endzeit, liebt mehr als je zuvor. Er gibt, dass sie wenigstens durch die Güte Gottes erkennen, ich habe euch nicht verlassen, Leute. Ihr hättet euch genauso verblöden lassen können, euch den Verstand wegnehmen. So wie ich damals die Sprache weggenommen habe, kann ich euch den Verstand wegnehmen. Und stell mal vor, wenn Gott uns den Verstand weggenommen hätte, wir wären heute Affen und würden von Baum zu Baum springen. Ja, wir wären wieder Viecher. Wir würden wieder Gras fressen. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Im Gegenteil, er hat uns noch mehr Weisheit gegeben. Und unsere Weisheit nimmt jeden Tag mehr zu. Er hat uns beschenkt auf allen Gebieten, unser Leben noch leichter, angenehmer zu machen. Das ist Gott. Er ist für uns. Ich will dir den Glauben an der Liebe Gottes heute Morgen proklamieren und verkündigen. Wir haben es nicht verdient. Und er zeigt uns, das ist Gnade. Unverdienterweise nur von Gnade bei Gott. Gott ist immer für uns. Das ist ein Wahnsinn für mich. Er ist immer für uns. Kannst machen, was du willst. Kannst drehen, wie du willst. Überall, von allen Seiten umgibst du mich. Wohin soll ich fliehen, oh Gott? Immer findest du mich. Immer wieder stoße ich auf den Gedanken Gott. Immer wieder. Dieses Monogramm ist in meinem Herzen. Ich kann nicht davon laufen. Damit wir erlöst werden können. Stell dir mal vor, eine Rettungsaktion. Du bist in eine Grube gefallen. Oder in einer Lawine begraben. Oder irgendwo abgestürzt. Bei einer Rettungsaktion ist so wichtig, dass beide Seiten zustimmen. Es nützt nichts, wenn nur die eine Seite dir zustimmt. Es müsste auch die andere Seite. Der andere muss es packen. Der andere muss sich ziehen lassen. Der andere muss es gefallen lassen, dass es mit ihm was passiert. Gott will, dass du ihm zustimmst. Er hat sich zu dir bekannt. Er sagte, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich wunderbare Mutterleibe zubereitet. Du gehörst mir. Aber jetzt musst du das annehmen, was ich dir anbiete. Mein Heil, meine Erlösung. Gott will dir Leben schenken. Du musst es auch das Leben annehmen. Eigentlich, was ich heute sagen wollte, ist, Gott will dich. Und die Frage ist, willst du ihn? Gott will dich. Hat dich gewollt. Und willst du jetzt Gott annehmen, wie er ist? Willst du ihn annehmen? Stimme dem Willen Gottes zu. Sei mit ihm einverstanden, was er will. Gib deine Stimme Gott als die Stimme deines Lebens. Herr, ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist also die Erlösung. Maria und die Geburt Jesu. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir müssen zustimmen dem Prozess und dem Programm Gottes. Wir müssen zustimmen und sagen, jawohl, Herr, ich bin einverstanden. Lerne zu sprechen, so wie Gott spricht. Das ist also, wie man die Sache macht, wie man sich retten lässt, wie man erlöst wird. Stimme der Verheißung Gottes zu. Lerne zu sprechen, wie Gott gesprochen hat. Seit dem Turmbau zu Babel sind die Sprachen verwirrt. Die Leute reden durcheinander, wirres Zeug. Wir müssen wieder lernen, ganz normal zu sprechen. Deutsch. In unserer Sprache. So wie Gott es uns gegeben hat, wie wir in unserem Herzen fühlen. Und es ist so wichtig, dass du lernst, so zu reden, wie Gott redet. Das ist einverstanden sein. An das Seil sich festhalten. Sprich die Worte Gottes. Sprich im Willen Gottes. So spricht der Herr. Das ist es. So spricht er. Du musst das Wort Gottes in dir haben. In der Bibel heißt es bei Josua einmal, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört dir. Das, was du begreifst, das, was du aussprichst, das gehört dir. Weißt du, ist es interessant, ich bin das gerade dabei bei Markus-Evangelium. Ich bin bald fertig, noch ein paar Tage. Und dann kann ich es weitergeben. Jesus lehrte seine Jünger zu sagen, also ich denke nur an diesem Esel, ja, bei diesem Esel bin ich hängen geblieben, diese Tage. Und bei dem Esel, zum Esel sagte der Herr oder diesen Jüngern, er wollte nach Jerusalem einziehen, geht auf den Marktplatz und sagt, der Herr bedarf es seiner. Wir müssen lernen zu sagen, nicht, dass ich brauche das, ich brauche Geld, ich brauche Arbeit, ich brauche Gesundheit, ich brauche das, der Herr bedarf das seiner. Und das klingt schon ganz anders. Wenn du sagst, ich brauche, dir wird niemand was geben. Aber wenn du sagst, der Herr bedarf es seiner. Sprich, wie Gott spricht. Sprich im Auftrag Gottes. Der Herr bedarf seiner. Gott hat zu dir gestimmt und sagt, du geh und den Esel vom Marktplatz zu lösen und sagt, der Herr bedarf seiner. Leute werden es dir nicht erlauben, die werden es dir nicht geben. Aber du musst sagen, der Herr bedarf seiner. Und wenn der Herr das braucht, werden die Leute sogar noch auf den Fohlen mitgeben. Damit du auch noch was anderes, auch mehr hast als sonst. Der Herr bedarf es seiner. Du musst alles für Gott einholen. Der Herr bedarf seiner. Du brauchst Gesundheit? Der Herr bedarf es seiner, weil Gottes Wille für dein Leben Gesundheit ist. Du brauchst Geld? Gottes Wille ist für dein Leben Geld, dass du Erfolg hast oder du brauchst Kraft. Der Herr bedarf es deiner. Der Herr in dir, der darf nicht hungern. Der darf nicht leiden. Der darf nicht auf alle vier kriechen. Der Herr bedarf es deiner. Du musst das alles für Gott einnehmen. Das ist diese Art, wie ich dich lehren möchte, mit Gott übereinstimmen, sich an diesem Seil, Rettungsseil festzuhalten. Gott ist für dich. Er ist mit dir. Und es ist unfassbar, wo du hingehst, was du tust. Er ist immer mit dir. Warum sollte er dich verlassen? Gibt es irgendeinen triftigen Grund, dich zu verlassen? Der Herr will mit dir sein, auf jeden Schritt. Und du darfst hingehen, der Herr bedarf es seiner. Du gehst eine Arbeitsstelle und bewirbst dich, der Herr bedarf es seiner. Und wenn du so reingehst zu diesem Arbeitgeber, der Herr bedarf es seiner. Nicht du brauchst die Arbeitsstelle, der Herr bedarf seiner, weil du nicht faul sein darfst, weil du nicht auf Kosten anderer leben sollst. Der Herr bedarf es seiner. Denk drüber nach. Da steckt sehr viel drin. Der Herr bedarf es seiner. Der Herr will seine Worte in deinen Mund legen. Das ist, wie du dich festbeißen kannst. Wie du rausgerettet werden kannst. Weißt du, ich denke ans Angeln hier dabei. Weißt du, das ist so ein Angelhaken. Der Herr legt den Wurm dir in den Mund und an dem beißt du dich fest und an dem zieht er dich raus. Rette dich von den Haien. Ich will meine Worte in deinen Mund legen. Und da heißt es weiter vom Wort Gottes, mein Wort kommt nicht leer zurück. Füll deine Worte, dein Leben, deine Gedanken, deine Gefühle mit der Gegenwart Gottes. Gott will dir mehr Gutes tun als je zuvor. Wenn ich Psalm 23 lese, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Gebrauche diese Zusagen Gottes, beiß drauf ein oder geh drauf ein und krall dich fest. Gebrauche seine Worte, seine Verheißungen, seine Ideen. Du bist ein Original. Weißt du, ich sage mir auch jeden Tag mir selber vor, in meinen Proklamationen steht alles drin. Ich habe das gelernt vor Jahren und ich predige mir selber. Ich brauche auch Predigt. Ich brauche auch Gottes Wort. Und du bist ein Original. Du bist von Gott erwählt. Gott hat dich gerufen. Gott braucht dich. Was würde Gott ohne dich machen? Sagst du, wie bitte? Ja. Gott hat keine anderen Hände als meine Hände. Er hat keine anderen Füße als meine Füße. Gott hat keinen anderen Mund als meinen Mund oder deinen. Und hat dich gewollt. Sonst in dieser Welt kann er nichts ausrichten ohne dich. Denn dein Wille geschehe, Herr, hier auf Erden, wie im Himmel passiert. Aber hier auf Erden bist du das Ausführungsorgan Gottes. Du bist hier das Bodenpersonal des Herrn. Gott kann hier Engel nicht einsetzen. Engel, die kommen mal später. Aber er will Menschen einsetzen. Und die sollen die Erde beherrschen, die sollen die Erde füllen, die sollen die Erde kontrollieren. Also gebrauche die Zusagen Gottes. Werde dir deiner Gotteskindschaft bewusst. In dem Moment, wo du etwas in seinem Namen aussprichst, Gottes Wort, das Wort kommt nicht leer zurück. Gott verpflichtet sich, seine Worte zu bestätigen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Wenn du etwas im Namen Gottes aussprichst, was Gott dir in den Mund gelegt hat, seine Worte. Und ich habe eines festgestellt, und jetzt bitte haltet euch fest. Ich habe eines festgestellt. Sogar wenn ungläubige Leute Gottes Wort aussprechen, die erleben Wunder. Du sagst ja, aber die sind keine Christen. Gott hat nicht gesagt, dass nur Christen Gottes Wort, dass nur bei Christen Gottes Wort funktioniert. Gottes Wort funktioniert auch bei Nicht-Christen. Ich habe beim Bibelstudium an eine Passage gestoßen, wo die Apostel sich aufregen. Da sind sie in eine Gegend und die heilen Kranke, die treiben Dämonen aus und die gehören nicht zu Jesus. Dann kommt der Petrus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel holen und die verbrennen? Nein. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer für mich ist, der kann nicht gegen mich sein. Also wenn ein Heide, ein totaler Heide oder Atheist, die Bibel nimmt und diesen Bibelspruch, was da drin ist, das seine Situation betreffend, ausspricht, es wirkt Wunder bei ihm. Und manchmal, ich bin erstaunt, manchmal bei Spiritisten und Okkultisten wirkt das besser und die nehmen die Bibel, die haben die Christen bestohlen. Die meisten Leute haben nicht gemerkt, dass Esoterik-Leute die Christen bestohlen haben. Die verwenden diese frommen Sprüche als weiße Magie natürlich, aber die verwenden und es funktioniert. Es funktioniert, weil Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Aber wie viel mehr, wenn es bei denen funktioniert, dann soll es bei uns fünfmal funktionieren. Dann muss es bei uns erst recht gehen, weil wir haben ja den Heiligen Geist, wir lieben den Herrn. Aber bei denen funktioniert es auch. Wenn du tust, was in der Bibel drin steht, dann passiert das. Ich denke nur an diese 10 Aussätzige. Die 10 Aussätzige, die folgen und gehorchen dem Wort Jesu, sind keine frommen Menschen und so weiter. Aber die tun das, sie gehen, weil Jesus gesagt hat, geht und zeigt euch den Priester. Aber nur einer kommt zurück und dankt. Aber die anderen sind auch rein geworden. Jesus sagt, sind nicht 10 rein geworden? Aber die sind nicht mehr zum Heiland zurückgekommen. Nur der eine. Also Gottes Wort wirkt. Wunder. Egal von wem. Und deshalb, wir sollen als Christen Mut und Kühnheit haben, Wort Gottes zu gebrauchen als Autorität und Worte Gottes zu sprechen und auszusprechen. Es kommt nicht leer zurück, weil Gott hinter seinem Wort steht. Nicht der Matutis und nicht die Gemeinde und nicht die Kirche und nicht irgendeine Organisation, auch nicht die katholische Kirche. Hinter dem Wort Gottes steht Gott selber. Und Gott sieht nicht die Person an, die jetzt gerade ausspricht, sondern Gott sieht das Wort, das ausgesprochen wird. Nicht die Person. Gott sieht nicht, wer das ausspricht. Ihm ist vollkommen egal, wer das ausspricht. Er sieht nicht die Person an, sondern er sieht das Wort, das ausgeht. Er sieht die Worte, die ausgesprochen worden sind, oder die Worte, die ein Mensch annimmt, die über sein Leben gesprochen worden sind. Über seine Erwählung, seine Bestimmung. Ich bin von Gott berufen. Also Gott will das. Oder eine höhere Macht will das. Oder wie man das auch immer nennen möchte, die will das. Und wenn du diesen Glauben hast, du bist kreativ. In Markus 16,20, da heißt es, die Jünger zogen aus und sie predigten. Eigentlich heißt es in Markus 16, Vers 20, nicht predigten, sie plauderten. Weißt du, da saßen sie an der Theke, am Snackbar, at the corner. Da saßen sie, hast du gehört, da gibt's einen, der kann Kranke heilen. Da gibt's einen, der macht Gebundene frei. Hast du schon gehört? Und sie unterhalten so da in der Weinstube oder am Stammtisch irgendwo. Da ist das Wort, sie plauderten. So wie wir manchmal so am Telefon plaudern. Sie plauderten und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Wenn du schon mit dem Wort Gottes anfängst zu plaudern, wir plaudern viel zu wenig mit dem Wort Gottes. Wir quatschen so viel Unsinn. Und quatschen über andere. Sie plauderten über Jesus und erzählten über Jesus und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Wenn du das Wort Gottes in den Mund nimmst, aussprichst und proklamierst, wirst du verblüfft sein, was da alles passiert, was da alles rauskommt. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Es liegt die Kraft nicht im Sprecher. Nicht im Sprecher. Nicht im Prediger. Die Kraft liegt im Wort. Im Senfkorn. Da liegt die Kraft. Ein Senfkorn in die Erde werfen und schon geht er auf und trägt Frucht. Das Wort Gottes ist mehr als nur Buchstabe. Es ist Geist und Leben. Plötzlich entwickelt es eine Eigendynamik. Das ist das Wort Gottes. Wenn du deine Stimme für das Wort Gottes hergibst und fängst an, göttlich zu reden, was er gesagt hat, so spricht der Herr, so steht es in der Bibel, dann redest du in Autorität, in Kraft und in Vollmacht. Gott hat sich offenbart, hat uns nicht aufgegeben. Er steht also zu seinem Wort. Wenn irgendein Mensch auf diesem Planeten Erde sein Wort gebraucht, passiert ein Wunder. Also, wenn Gott sich zurückgezogen hätte, würde sowas nicht passieren, würde sowas nicht geben. Weißt du, du musst nicht Theologie studieren, um Gottes Wort zu verkündigen. Du musst nur an das Wort Gottes glauben und vom Wort Gottes erfüllt sein. Und dann aussprechen. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und du wirst verblüfft sein, dass es heute auch noch funktioniert. Dass Gott Wirklichkeit wird. Oder das andere, wenn Gott uns aufgegeben hätte als Menschen, abgeschrieben, erledigt, vergessen wir. In unserer Bibel heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Überall, wo Menschen beten, Christen, Nichtchristen, Juden, Moslems, Buddhisten, Heiden und wer auch immer, wo Menschen beten in ihrer Not, oh, jetzt kann uns nur der Herrgott nur noch helfen. Allmächtiger Gott, ich weiß nicht, wie du bist, wie du heißt und wo du bist, wenn du mich hier rausbringst aus dieser Hölle. Und der hat sich noch nicht einmal umgeschaut und ist schon draußen aus der Hölle. Rufe mich an. Ich habe eine Geschichte gelesen aus vorletzten Jahrhundert. Eine fromme Mutter hat dem Jungen ein neues Testament mitgegeben. Er ist zur See gefahren, wollte nichts von Gott und groß wissen, aber die Mutter hat eingesteckt und das Testament in seinen Rucksack. Er hat gesagt, nimm das mit, das kannst du noch gebrauchen. Aber er hat es nicht gelesen die ganze Zeit. Und dann war er oben auf dem Masten irgendwo und das Schiff schaukelte und er flog weg. Also irgendwie fiel er runter und im Fall sagt, Herr! Und schon allein als der Herr sagt, plötzlich krallte sich an einem Seil fest und wird abgefangen. Und da hat er gemerkt, Mensch, wenn ich nur den Herrn rufe, nur den Namen des Herrn anrufe, der Herr rettet mich. Und dann fing er es ernster zu gucken. in der Bibel, ins Neue Testament. Ich sagte, Mutti, dann schrieb er zurück, Mutti, ich habe nicht an Gott geglaubt und wollte auch mit Gott nichts zu tun haben. Aber als ich in der Not war und Herr gerufen habe, da passierte das so, und ich bin gerettet, ich werde heute nicht mehr am Leben. Die Haifische hätten mich gefressen. Aber rufe den Namen des Herrn an. Also wenn Gott uns Menschen abgeschrieben hätte, dann wären wir alle schon gar aus und verloren. Würde keiner mehr am Leben sein von uns, keiner mehr existieren, keiner sich seines Lebens freuen und sicher sein. Wir müssen also nicht etwas schaffen oder etwas sein. Gott liebt uns von Haus aus. Gott liebt uns von Haus aus. Jeder kann das testen, nachprüfen. Du kannst in der Bibel nachlesen. Aber es ist besser, als statt in der Bibel nachzulesen, selber auszuprobieren. Du hast ein Problem und fang an diesem Problem zu beten. Herr, wenn du mich hier rausholst, wenn ich hier rauskomme, Herr, ich dann und so weiter. Du kannst testen. Lass mal drauf ankommen. Nimm einen Fall aus deinem Leben, aus deiner Verwandtschaft. Irgendjemand, du hörst von irgendeiner Frau, die steht gerade in Entbindung oder irgendeine Operation und sagt, ich bete, ich glaube, Gott wird diese Person retten, diese Entbindung, ein wunderbares Baby zur Welt schicken oder wird das und das tun. Du siehst, du nimmst eine Not. Ich sage euch eines, für sich selber zu beten ist schwer. Das funktioniert nicht. Aber bete besser für jemand anders. Das ist leichter. Du kannst leichter glauben und leichter für jemand anders beten als für dich selbst. Und deshalb, ich mache dir Mut, teste mal. Fang an, für irgendjemanden zu beten, du weißt ein Problem und sag, ich möchte sehen, dass Gott hier ein Wunder tut, dass hier ein Wunder passiert. Und ich glaube für ein Wunder. Für andere Leute glaubt sich viel leichter. Du siehst auch bei anderen Leuten die Fehler viel besser. Also Gott kannst du bei anderen, die Realität Gottes kannst du bei anderen viel, viel besser erleben. Also teste mal, indem du für jemand anders betest. Und du erfährst, Gott ist noch dasselbe. Und dann, wenn Gott dem und denen was Gutes tun kann, dann kann er dir auch was Gutes tun. Wenn Gott dein Gebet hört und gut zu dir ist und für die Leute das erhört hat, warum soll er bei mir nicht funktionieren? Wenn er dich rettet, ich sag dir eines, wenn Gott dich rettet, ist Gott immer noch für dich. Wenn er dir aus der Patsche raushilft und den verfahrenen Karren wieder in Ordnung bringt, wenn er dich führt und leitet, dann ist er immer noch für dich. Wenn er dich segnet, auch wenn es nur Bissen ist, nur tröpfchenweise, dann ist Gott für dich. Wenn er dir seinen Heiligen Geist gibt und du noch in Zungen beten kannst, dann ist er für dich. Wenn er dich bewahrt von irgendeiner Situation oder dein Leben erhält, dich befreit von irgendetwas, dir hilft und heilt, wenn er noch zu dir spricht, dann ist er immer noch für dich. Auch wenn du nicht die ganze Fülle siehst. Weißt du, wir möchten die ganze Apostelgeschichte auf einmal sehen. Aber die Apostelgeschichte sind 30, 40 Jahre. Aber wir möchten alle so Schlag auf Schlag. Nein. Wenn Gott dich nicht verdammt, dann ist er für dich. Weißt du, du hast Fehler gemacht und Böcke geschossen, du hast Blödsinn gemacht und du fühlst dich gut. Du fühlst dich gut. Aus unerklärlichen Gründen, Gott verklagt dich nicht. Dein Gewissen verklagt dich, aber Gott verklagt dich nicht. Dein Gewissen verdammt dich. Pass auf, also das ist Sünde. Das ist komplett schwarz. Nein. Und Gott sagt, nein, das ist gut. Das ist nicht böse. Das ist gut gemeint. Ist Gott für uns? Wer kann uns beschuldigen oder darf? Gott hat uns alles erlassen. Alles vergeben. Sein Sohn hat für alles gelitten. Der Schuldbrief ist zerrissen. Es gibt keine Anklage. Was will der Ankläger gegen dich noch vorbringen? Er hat alle Drohungen, die gegen dich waren. Also wenn ich das Alte Testament lese, vor allem diese Gesetze und Verdammnis, wenn du das tust und nicht tust und so weiter, was alles kommt, alle diese Drohungen hat er zurückgenommen. Jetzt waltet Gnade. Und lässt Gnade vor Gericht ergehen. Alle Verwünschungen sind zu Ende, vorbei. Alle Flüche sind vernichtet. Nur er hat sicher die Seligkeit in Aussicht gestellt, selig sind, so fängt das Neue Testament an, selig sind die, selig sind die, selig sind die, selig sind die. Vor lauter Seligkeit wirst du nicht mehr fertig. Selig sind die. Also 39 Seligkeiten sind es im Neuen Testament, wenn du genau hinschaust. Also deine Erlösung ist schon ein Wunder. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und folgendes. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Das liegt da. Du musst das Geschenk nur nehmen und auspacken. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat Christus uns geschenkt. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, der in uns seine Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen hat. Durch ihn. Wie ist Gott? Wer ist Gott? Wie heißt Gott? Was will Gott? Das weiß ich nicht. Aber wenn ich Jesus anschaue, erfahre ich den Willen Gottes, die Liebe Gottes. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt, seine Zusagen, dass alle, die dem verdorbenen und todbringenden Wesen dieser Welt entflohen sind, an Gottes ewigen Wesen und am Leben Anteil haben werden. Das ist Bruder Petrus. Also die werden am Leben und an der Gottheit teilhaben durch Christus. Also Gott ist für dich. Dass du erlöst wurdest, ist ein offensichtliches Zeichen. Gott hat sich auf Golgatha entschieden. Das tat er für dich. Nicht für mich, für dich. Ja, für mich natürlich auch. Ich bin auch Egoist. Er hat für mich auch das getan. Dass du ein Christ bist, das ist schon ein Zeichen, dass Gott für dich ist. Und dass du Verlangen hast, göttliches Leben zu empfangen, noch mehr von Gott. Du wärst heute Morgen nicht hier, wenn Gott dich nicht lieb haben würde. Ich rede jetzt noch einen anderen Beweis, dass Gott für dich ist. Jeder, der betet und jeder, der Jesus Herr nennt, hat den Heiligen Geist. Denn in der Bibel heißt, niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Wenn du sagst, Herr Jesus, das hast du bestimmt schon ein paar Mal gesagt in deinem Leben, Herr Jesus, lieber Heiland, Herr Jesus, dann hat Gott dich nicht aufgegeben. Dann hast du das Monogramm Gottes ist in Aktion. Dadurch, dass du mehr von Gott verlangst und in der Bibel liest, sogar Gemeindebibelschule mitmachst. Also wenn du von Gott nichts haben wolltest und für dich Gott nicht existiert, würdest du so Quatsch gar nicht mitmachen. Lass mich mal so sagen. Verstehe richtig. Gott selbst öffnet dir die Augen und die Ohren, dass du seine Geheimnisse erkennst. Dein Herz brennt, wie bei diesen Emmaus-Brüdern, und du erkennst plötzlich Gott. Von Natur aus werden unsere Ohren und Augen gehalten für Gott. Unser Herz wird so abgekapselt, abgeschirmt, dass du ja nichts von Gott erfährst, dass du kein Interesse hast, aber du hast Interesse für Gott. Interessierst dich schon, vielleicht schon von Kindesbeinen an. Du hast doch von uns noch gar nichts gehört, aber du warst schon immer religiös, du hast dich immer nach Gott gesehen, deine Eltern haben nichts von Gott gehalten, aber du bist immer in der Kirche gerannt, in der Sonntagsschule oder wo auch immer. Weißt du, das große Wunder schon ist, dass du dich nach der Erlösung sehnst, wenn das alles nur vorbei wäre. Wenn ich das alles schon hinter mir hätte. Und wenn ich schon einmal bei Gott wäre. Und das große Wunder ist, dass du die Erlösung begreifst. Dass du ein Bedürfnis nach Erlösung spürst. Auch das muss noch weg. Dass du dich sogar erlösen lässt. Dass du nicht widerstehst, wenn der Heiland... Weißt du, wir haben ein Problem. Uns geht Gott zu langsam vor. Weißt du, wir möchten, dass es schneller geht. Auch in betreffs der Erlösung. Aber du lässt dich gerne erlösen, wenn der Herr dir nur zeigen würde. Aber der Herr zeigt dir nicht alles. Er sagt, es ist noch nicht dran. Ich werde dir schon erklären, wenn es dran ist. Dann wirst du schon drauf kommen. Dass du ihm einwilligst, einverstanden bist, mit ihm Kontakt aufnimmst und seine Angebote annimmst. Was besonders, Altarruf, du rennst gleich nach vorne und sagst, lass mit mir beten. Du bist hungrig nach Gott und durstest nach der Gerechtigkeit. Es ist schon eine große Gnade und ein großes Wunder Gottes, dass du merkst, Erlösung kann man nicht kaufen. Das ist schon ein Geschenk des Himmels. Dass du merkst, ich kann es nicht verdienen, das ist eine Gabe Gottes, frei umsonst. Es ist schon ein Wunder, dass er dich Stück für Stück in die Freiheit rausführt, der Kinder Gottes. Dass er dich Stück für Stück von einer Sünde nach der anderen erlöst. Das ist schon ein Wunder. Und ist ein Zeichen, Gott hat mich nicht abgeschrieben. Weißt du, wenn Gott dich abgeschrieben hätte, dann wäre es alles egal. Dann würdest du in die Gleichgültigkeit untergehen. Aber er führt dich Stück für Stück aus deinen Bindungen, Verirrungen, korrigiert dich, mahnt dich, führt dich heraus aus der Versklavung deinen Leidenschaften, befreit dich von deinen Unterdrückern, die wirst los und die wirst los und den wirst los und die ganzen heimlichen Tyrannen. Immer mehr kommst du von den Organisationen los, von den Gottlosen, von dem ganzen dämonischen Gefüge. Weißt du, du bist rausgekommen. Ohne Gott wärst du nicht rausgekommen. Ohne den Heiligen Geist wärst du nicht rausgekommen. Ohne den Heiligen Geist wärst du nie Mensch geworden. Richtig? Gott will dein Wohlergehen. Und er ist immer noch für dich da. Immer noch. Gott will, dass du lebenssatt bist. Weißt nicht lebensmüde, lebenssatt. Oh, und er will, dass dich sättigen mit Gutem. Das ist Gottes Wille. Dass du sorglos lebst. Dass du ihm alle deine Sorgen abgibst und deinen Kopf nicht zerbrichst über das ganze belanglose Zeug. Und weißt du schon allein, dass du merkst, stell dir mal vor, du hast Totalschaden. Ach, ich bin froh, dass ich noch lebe. Dass ich noch gesund rausgekommen bin und gut davongekommen bin. Das ist Gnade. Weißt du, dass du dich am Leben freuen kannst. Ach, irgendwie wird es schon weitergehen mit Gottes Hilfe, auch wenn alles bankrott und der Bach runter ist. Die Freude am Leben ist schon ein Stück Leben. Gott will, dass du angstfrei bist, dass du in der Freiheit lebst, alle möglich, dass dieses Joch, das dich so eingespannt und versklavt hat und unterjocht hat, dass es zerbrochen ist. Gott ist für dich. Gott will, dass du reich bist. Und ich meine, auf allen Gebieten, dass es dir wohlgehe, dass du an nichts mangelst, mir wird nichts mangeln, dieses Erlebnis sollst du haben. Gott will, dass du wächst und dich entwickelst. Er hat so viel Interesse an der Entwicklung deines Lebens. Keiner hat es sonst, außer Gott. Dass du sowas bringst, dass du dein Ziel erreichst, dass du die Schätze entdeckst, die in dir drin sind. Und weißt du, du merkst die Prioritäten nicht in der Jugend. Die meisten jungen Leute sind blind. Aber je älter du wirst, du merkst, was in mir noch drinsteckt. Und das will ich jetzt richtig verwirklichen. Viele verwirklichen sich erst, wenn sie Rentner geworden sind. Weil das ist so. Wenn du genau anguckst, schau doch die Welt an. Weißt, ich beobachte die Welt. Mir geht's wie dem Prediger Salomo, also dem Buchverfasser von Salomo. Ich habe zugeschaut. Ich sah, wie die Menschen leben und was die Menschen so tun. Gott will, dass du an Gnade und Weisheit Stück für Stück zunimmst. Gott sorgt für dich und er ist so um dich besorgt, dass du wächst, dass du überlebst, dass du zur Vollendung kommst, dass du dich wirklich verwirklichst. Und er sorgt ihm oft in irgendeiner Situation deines Lebens, dass du irgendwo die Sternstunde deines Lebens findest. Und vielleicht bist du noch nicht hier angekommen, du hast den Stern verloren, dem du gefolgt bist vielleicht bis jetzt, aber du bist dann zu Leuten geraten, die verblendet waren, die gottlos waren. Du bist zum Herodes gegangen nach Jerusalem und hast gefragt, wo ist der neugeborene König der Juden? Wo ist meine Bestimmung? Wo ist meine Erwählung? Wo ist meine Berufung? Wo ist meine Vision? Und dann haben sie gelesen und dir gesagt, wo es ist. Aber du hast den Stern verloren. Und erst wenn du den ganzen frommen Laden verlassen hast und rausgehst aus Jerusalem, plötzlich der Stern ist da. Der Stern! Und dem folgten sie und der Stern führte sie nach Bethlehem. Du musst den Stern wiederfinden, den du verloren hast. Und du hast den Stern verloren, weil du in Sekten geraten bist, in Kirchen geraten bist, in Organisationen geraten bist, in Gruppen geraten bist, in Kreise geraten bist, die dir die Sicht verblendet haben, verbaut haben, die zwar Bibel gelesen haben, aber die Bibel nicht getan haben. Dafür liest du die Sterne, die Gott in deinem Leben gesetzt hat. Noch ganz schnell. Gott will in dir Jesus entwickeln. Das ist Gottes Plan. Ich bin keine Frau. Aber vielleicht in der Ewigkeit kann ich das noch ein bisschen nachvollziehen. Aber ich kann das nicht nachvollziehen, wie es ist. Aber die Mutter Maria, die hat Jesus ausgetragen. Und wir sollen alle Jesus austragen. Du sollst schwanger werden von Jesus. Jesus austragen. Die Welt soll voller Christusse, voller Jesusse werden. Das ist Gottes Wille. Nicht voller Menschen. Lasset uns Menschen machen. Gott will, dass du Christus austrägst. Dass durch dich Christus in diese Welt kommt und geboren wird. Und lauter Christus in die ganze Welt. Wir lesen ja in der Bibel, es werden viele falsche Christusse kommen. Wir brauchen richtige Christusse. Richtige Jesusse. Gott will, dass aus jedem von uns eine Maria wird und die sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dass jeder von uns ein Christophorus wird, ein Christusträger. Oder wie die ersten Christen in Antiochien, Christen in Kleinformat. Christen. Die Welt will Christus sehen. Das ist eigentlich die Bestimmung und die Erwählung unseres Lebens, der Plan Gottes. Und Gott will alles dran setzen, dass wenigstens eine Maria da ist. Aber ich bete, dass heute 1000 Marias sind. dass die tausend Marias Jesus empfangen, überschattet vom Heiligen Geist und Jesus austragen. Warum? Wir alle tragen die Keime der Ewigkeit. Wir tragen die ganze Veranlagung der Ewigkeit. Gott hat alles in uns hineingelegt. Jeder von uns kann eine Maria sein. Und ein Josef natürlich auch. Vielleicht müssen andere nur Josef spielen. Gott will durch dich und mich seine Sache zur Vollendung bringen. Der Herr bedarf es seiner. Aus jedem von uns soll eine Perle werden. Eine köstliche Perle, wo alles verkauft wird und dann diese eine gewonnen wird. Gott arbeitet an dir und mir. Er kämpft für dich und mich. Also, wenn das nicht wäre, würde ich an Gott verzweifeln und würde sagen, Gott hat mich aufgegeben. Aber ich sehe immer wieder, mit Seilen der Liebe ziehe ich dich. Ich will nicht, aber er will's. Er zieht mit Seilen der Liebe. Er eifert um dich. Er bleibt dein Vater. Du kannst machen, was du willst. Gott bekennt sich zu dir. Er klopft bei dir an der Tür. Er bittet dich um Einlass. Also wenn Gott dich abgeschrieben hätte, würde er nicht zu dir kommen, würde dich nicht anrufen, würde dich nicht um etwas bitten. Aber er tut es. Plötzlich schickt er Menschen. Weißt du, Gott kommt über Menschen zu dir. Über andere. Und er will sich durch andere bei dir verwirklichen. Du bist, und ich natürlich auch, wir alle, du bist noch nicht dort, wo wir einmal sein sollten. Es fehlt noch ein Stückchen. Noch ein paar Meter, ein paar Meilen. Du bist noch immer in der Bearbeitung, um als Original noch fertig zu werden. Weißt du, so ein Künstler, wenn du einem Künstler zuschaust, der arbeitet Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre an seinem Bild oder seiner Plastik oder was es ist, und dann immer, jeden Tag kommt er, dann Pinselstrich noch. Manchmal übermalt er das noch. Und manchmal erarbeitet, manchmal bleicht er was, manchmal dunkelt er was ab. Also so ein Künstler arbeitet noch permanent, bis er ist ja schwanger von seinem Gemälde oder von seinem Bild. Er trägt es in sich. Weißt du, es ist immer so, du arbeitest an einer Sache und dann, wenn du losgelassen bist, dann bist du befreit. Aber er arbeitet, bis er dich losgelassen hat. Und Gott lässt dich nicht los. Das ist das Schlimme dabei. Er lässt dich nicht los. Er arbeitet immer noch an dir. Er sieht immer noch eine Verbesserung an dir möglich. Er sagt, das könnte auch noch ein bisschen anders werden. Da ein Strich mehr hier. Und hier das überpinseln wir. Das kaschieren wir ein bisschen. Gott kann dich nicht verleugnen. Hat dich einmal angefangen, einmal zu dir Ja gesagt. Gott kann nicht Nein sagen. Er kann zu dir nicht mehr Nein sagen, selbst wenn er möchte. Seit Golgatha kann er nicht mehr Nein zu dir sagen. Was das auch immer ist, was du auch immer bedarfst, was du auch immer brauchst, er kann nicht mehr Nein sagen. Du bist mein, du bist in meine Hände gezeichnet. Das ist das Schlimme dabei. Der Heiland behält diese Wunden, diese Nägelmale bis in alle Ewigkeit. Wenn du den Heiland im Himmel grüßen wirst, dann wird er vielleicht einen Handschuh haben, aber wird wahrscheinlich nicht nötig sein. Du wirst immer diese Wundenmale sehen. Die sind immer da. Und woher weiß ich das? Weil der Prophet Zacharia schreibt, wenn er wiederkommen wird auf dem Ölberg, die Juden werden ihn erkennen an seinen Nägelmale. Das sind die Liebeszeichen, die Liebeserweisungen Gottes sind die Nägelmale. Er zeigt deine Hände. Er segne dich so. Da. Und dass es sowas gibt, das bin ich überzeugt, er kann sehr gut leben, auch im Himmel. Er kann immer, wenn er die Kinder Gottes segnet, wenn die Kinder Gottes begrüßen, oh, ich bin in seiner Hand. Ich bin in seiner Hand. Jedes Mal, wenn du die leeren Nägellöcher siehst, diese durchbohrten Nägelhände siehst, du weißt, ich bin in seiner Hand. Ich bin in seiner Hand eingraviert. Ich kann nicht verloren gehen. Gott kann mich nicht verleugnen. Gott kann mich nicht fallen lassen. Ich bin in seiner Hand gezeichnet. Gott hat sich zu dir und mir bekannt. Ich bin so glücklich, dass er mich kennt. Und ich habe dich gekannt, noch ehe du geboren wurdest, steht in der Bibel. Stell dir mal vor, Gott hat dich gekannt, du warst doch gar nicht da. Deine Mutter war nicht da, dein Vater war nicht da, deine Großeltern waren nicht da. Niemand war da, aber er hat dich gekannt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und er hat dich berufen als Prophet. Und wir sagen, ja, ich bin zu jung oder ich bin zu alt, ich bin zu arm. Sag nicht das. Wenn Gott sein Wort über dein Leben ausgestreckt hat und seine Hände, und du siehst, ich bin in seine Hände gezeichnet, kann dich niemand aus seiner Hand reißen. Niemand, niemand. Natürlich kommen die Pietisten nachher, die sind ganz fromm, ja, aber ich selber kann mich von Gott entfernen. Das ist Quatsch. Ich kann mich 100-mal von Gott entfernen und sagen, Gott, ich will mit dir nichts zu tun, ich will mit dir nichts mehr, ich habe nichts mehr auf dem Hut. Aber was er hat, er läuft mir nach. Ich werde nie vergessen, ich predige in Stuttgart auf dem Königsplatz, Schlossplatz. Ich predige und dann kommt einer und schreibt mich an. Ich habe gesagt, bitte was, beruhige Sie, lass mich zuerst mal fertig machen den Satz und dann spreche ich mit Ihnen. Und schimpft und regt sich auf. In Hamburg, ich war in Hamburg dort und dort. Pastor Krause, er hieß der Baptistenpastor von Jesus Center oder Jesus Teestube, der hat dort gepredigt, das und das. Ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Sie hier, ich war vor ein paar Tagen in Hamburg und der hat genau wortwörtlich gesagt und mit mir auf mich sogar noch mit dem Finger gezeigt und sie tun das Gleiche. Ihr habt euch alle auf mich abgesehen. Gott hat auf dich abgesehen. Und Gott hat so viele Diener auf der ganzen Welt. Du kannst in Spanien sein und in Rom sein und in Moskau sein und Berlin sein. Und immer wieder, du findest das Gleiche. Gott hat auf dich abgesehen. Und Gott ruft dich bei deinem Namen. Du kannst Gott nicht weglaufen. Was ich dir nicht sagen kann, dann sagt dir jemand anders an der nächsten Kreuzung. Ja? Und Gott sei Dank, dass Gott solche Leute hat, die es sich gebrauchen lassen und dir das sagen, was Gott sagen möchte. Und selbst wenn du nicht glaubst, du bist, plötzlich kommst du ins Krankenhaus und da liegt eine fromme Schwester oder frommer Bruder. Du denkst, du laufst Gott weg und dann bist du im Krankenzimmer und bist sogar noch angestarrt, kannst nicht davonlaufen. Und jetzt musst anhören. Weißt du, Gott weiß, wer dich hinkriegt. Oder du kommst in den Knast. Und dort hat auch Gott seine Leute. Weißt du, im Gefängnis sind nicht die schlechtesten Leute. Lass uns das vergessen. Und Gott hat auch seine Kinder auch auf dem Gefängnis. Und wir fragen uns manchmal, warum Gott das zulässt, dass der eine oder andere ins Gefängnis kommt. Gott hat einen Plan. Vielleicht in der Freiheit hörst du nicht das Wort Gottes, aber im Gefängnis wirst du das Wort Gottes hören. Ihr werdet nie vergessen, ich bin in Königsberg, predige in einem Gefängnis. Und zuerst mal, das sind alles lebenslängliche, hieß es. Und wir haben Schokolade mitgebracht und ein paar Kleinigkeiten für die Leute mitgebracht, so in diesem Gefängnis. Und wir predigen dort. Und dann kommen diese hartgesottenen Leute, die Menschenleben auf dem Gewissen haben. Und die weinen und die beten. Und die sind so von Gott ergriffen. Ich denke, so 200-300 Leute, die kamen zum Herrn Jesus im Königsberger Gefängnis. Und das war so schön. Und zuerst alle reserviert. Und dann kommt dieser Hauptmann, der Gefängniswärter, der war natürlich Kommunist, aber nimmt seinen Hut runter und wir rufen, wer möchte sein Leben Jesus übergeben? Und wir haben die Erlaubnis bekommen, dass sie wenigstens zu uns ein bisschen näher kommen dürfen und so weiter. Wer möchte sein Leben Jesus? Keiner kommt. Dann sagt der Gefängniswärter, die sind so weit gefahren bis euch hierher. Das Einzige, was sie erwarten, steht auf und kommt nach vorne und euer Leben Jesus übergeben. Und du, ein großer Teil dieser Gefangenen, gibt ihr Leben Jesus. Und dann, was haben wir gemacht? Wir haben im Gefängnis getauft und im Gefängnis einem Hauskreis, Gefängnishauskreis angefangen. Und das Schöne noch dabei war, da war ein Sohn gläubiger Eltern. Der Vater war Pastor und so weiter. Der Sohn gläubiger Eltern war im Gefängnis. Da er erzählt, er findet zu Gott zurück. Und wir haben gesagt, und du bist hier der Prediger. Im Gefängnis, gleich als Prediger ordiniert. Und du kennst die Bibel, du weißt das Wort Gottes. Und du bist schon groß gewachsen. Du fragst dich, warum hat Gott mich hierher gebracht? Gott hat dich hierher gebracht, damit du Ältester oder Diakon oder Prediger wird. Und das ist lange Zeit gewesen. Solange er dort war, hat er gedient und eine Gemeinde aufgebaut im Gefängnis. Sein Vater war Pastor. Wir fragen uns manchmal, warum lässt Gott sowas zu? Du verstehst nichts, ich auch nichts. Aber Gott hat seine Gedanken und seine Wege und Gott hat ja zu uns gesagt und Gott hat für jeden einen Plan. Und Gott hat auch besonders mit den schwierigen Menschen einen besonderen Plan. Und die schwierigen Menschen sind nur deshalb schwierig, weil der Teufel will nicht, dass diese schwierigen Leute auf der Spur kommen und anfangen Gott zu dienen. Das ist das Einzige, warum die so schwierig sind. Der will verhindern, wo es nur geht, damit das Original nicht zustande kommt. Aber Gott hat Wege und Mittel, um das Original fertig zu machen. So, Lob und Dank. Lasst uns aufstehen und lasst uns Gott preisen, Gott danken, dass er für uns ist. Gott ist für mich und Gott bleibt für mich. Und da gibt es nichts in dieser Welt, was gegen mich sprechen möchte, auch wenn alles gegen mich spricht. Gott spricht für mich. Immer wieder, nein, der ist erlöst. Mit dem habe ich noch was vor. Mit dem werde ich die Sache vollenden. Ich werde fertig also. Auch wenn die Menschen sagen, also da ist alles verloren. Und je mehr bei den Menschen verloren ist, desto mehr ist bei Gott gefunden. Bei Gott gibt es keine Verlorenen. Bei Gott gibt es nur Gefundene. dich habe ich gefunden. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Morgen segnest und dass du zu uns bist. Die ganze Schöpfung, alles, die Sonne am Himmel, der Mond und die Sterne, die sagen, ich bin für euch. Und die ganze Natur, das ganze Wesen, Tag und Nacht, Saat und Ernte, ist ein Zeugnis dessen, dass du für uns bist. Jesus Christus und der Heilige Geist, dass sie da sind, das Wort Gottes da sind, dass die Gemeinde da sind, ist ein Zeichen, dass du für uns bist. Vater, und dass wir auch dein Wort heute Morgen gehört haben und willig und interessiert sind, noch mehr von dir zu hören, ist ein Zeichen, dass du für uns bist. Ich lobe und ich preise dich. Herr, dass du uns noch versorgst, was mit uns noch nicht aus ist, was mit uns noch nicht vorbei ist, ist ein Zeichen deiner Liebe und Fürsorge. Ich preise dich. Ich preise dich, Gott. Ich preise dich, dass du uns angenommen hast und dass wir in deine Hände gezeichnet sind. Ich kann mich nicht von dir trennen. Herr, ich kann mich von dir nicht lösen, auch wenn ich noch so möchte. Wohin soll ich hingehen? Was soll ich tun? Ich kann nicht von dir weglaufen. So wie ich vor der Sonne nicht weglaufen kann, so wie ich von mir selbst nicht weglaufen kann, so kann ich von dir auch nicht weglaufen. Denn du bist da, wo ich auch hingehe. Danke, Herr, dass du uns nicht verlässt. Und du sagst noch, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vater, ich preise deine Güte. Amen.